Good morning in the morning.
Good morning. Na, du Blüte des Lebens.
Schon wieder so früh heute. Also Leute, wenn ich heute nicht ganz so auf dem Schirm bin, das ist schon wieder
der Satz. Das ist schon wieder der Satz. Der würde eigentlich eher zu mir passen.
Wenn ich mich nicht selbst auf dem Schirm habe, so nach dem Motto. Okay, Leute, wir fangen nochmal von vorne an. Also Leute, wenn ich heute nicht ganz so auf der Höhe bin, das wollte ich sagen, auf der Höhe bin.
Und manche Sachen nicht auf dem Schirm habe.
Zeit ist mir richtig. ich war gestern auf dem Oktoberfest. Und ich war zwar früh zu Hause, aber ihr wisst ja, wie das ist. Was soll ich euch erzählen? Bla bla. Dementsprechend, ich bin müde und nicht ganz fit. Ja, deswegen, wenn ich heute jetzt nicht so die Schnellste bin, dann bitte verzeiht es mir. Ich gebe mir die allergrößte Mühe.
Und du bist auch krank.
Und das Schlimmste ist, ich muss gleich noch arbeiten gehen. Ja, und ich habe noch eine verschnupfte Nase. Ist heute alles schlimm bei mir. Alles schlimm.
Meine arme Mozi, meine kleine Schwesti.
Aber ich zieh's durch. Ich zieh's durch.
Ja, sehr gut.
Es gibt auch dieses geile, wie heißt denn die Alte nochmal? Die britische Premierministerin war aber nur für so 43 Tage oder so. Wie hieß die denn nochmal? Liz Truss, genau, Liz Truss. Da gibt es so einen geilen Zusammenschnitt, wie sie so am Anfang sagt: I'm a fighter, not a quitter. Und dann so drei Wochen später, I resign. So fühle ich mich heute ein bisschen. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht bald nach einer halben Stunde, I resign, aber das ist sehr lustig. I'm a fighter, not a quitter. Und dann, okay, doch, ich quitte.
Nein. Ich hatte gestern den krassesten Samstag ever. Ich habe mir die volle Dröhnung gegeben und war danach wirklich körperlich wie psychisch am Ende.
Was man nacheinander in seinen freien Tagen so macht.
Ich verstehe auch nicht, also ich weiß es auch nicht irgendwie. Ich würde heute am liebsten die ganze Zeit in so einem warmen Wasserbett liegen, was so einen schaukelt. Weißt du, so fühle ich mich. Der sagt,
oh, ich hasse diese Teile. Ich hasse diese Dinger.
Boah, ich liebe die.
Ich verstehe Wasserbetten nicht, auch als ihr früher eins hattet. Oh, ich verstehe das nicht. Dann wackelt es die ganze Zeit, da wird mir nur schlecht drin. Ich kann da nichts mit anfangen irgendwie.
Aber es ist warm. Du gehst ins Bett und es ist warm. Und es umhüllt dich wie, das ist wie früher als Baby. Es umhüllt dich eine warme Umarmung. Und das brauche ich heute, weil ich war gestern mit jeweils einer meiner Töchter in der Stadt shoppen. Erst mit der Großen, dann haben wir Kindertausch gemacht, dann mit der Kleinen. Und vorher war ich ja noch mit meinem Vierroller fahren und mit den Hunden raus. Und danach, hör mal, ich war sowas von fertig. Ich war fick und fertig, wirklich.
Nö, fick und fertig. Sag mal, zwei Fragen. Erstens, warum machst du das an deinem freien Tag? Zweitens, wo kann man denn in Aachen shoppen gehen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Also für kleinere Kinder geht das tatsächlich noch. Ich finde das für Erwachsene ein bisschen schwierig. Und ich werde mit meiner Großen noch irgendwann dann nach Maastricht fahren oder so. Oder nach Köln. Also das macht einfach wenig Bock da. Da gibt es halt irgendwie. Aber die Stadt war voll. Es war endlich mal so, Mimi, dass ich die Stadt wahnsinnig voll erlebt habe. Das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr.
Wow. Aachen Place to be.
Und an welchem Tag? Ja, es wird, hör mal. Ich habe wieder Hoffnung. Ab 20 Uhr sind zwar die Bürgersteine hochgeklappt, als wären wir hier in Puffendorf unterwegs, aber okay.
Aber ich habe Hoffnung. Um dich zu beruhigen, in vielen Stadtteilen von München ist das auch so um 8. Das ist auch hier so.
Echt?
Ja.
Also Leute, ich muss ja sagen, ich war mit meiner Schwester in Düsseldorf, als wir da was für ihre Hochzeit gemacht haben. Und es war mitten in der Woche. Nee, es war nicht mitten in der Woche, oder? War es mitten in der Woche?
Nee,
es war ein Sonntag.
Das war ein Samstag.
War es am Samstag? Ja, egal. Ich war trotzdem total geflasht, wie viel in Düsseldorf an einem Samstagabend los war. Ich bin da rumgelaufen,
da so
ein wie ein kleines
Fest,
Kind vom Weihnachtsbaum.
Da war so ein Weinfest und so. Also es war schon.
Ja, aber trotzdem in der Stadt und so, das war schon crazy.
Ja gut, ich meine, ja gut, was erwartest du? Das ist in München tatsächlich auch so. Also, wenn du halt da bist, wenn du, wir waren da ja mitten in der Innenstadt. Also.
Ja, es ist in Aachen irgendwie tot. Und in Köln war ich bei meiner besten Freundin in Köln, da war ich in der Woche und die Partymeile hat gegrölt. Da war ich auch, habe ich gedacht, was ist denn hier los?
Ja, aber das Ding ist halt, Aachen hat keine Partymeile mehr. Wo soll man denn da hingehen? Also selbst wenn ich jetzt Party machen wollen würde in Aachen, ich wüsste gar nicht, wo ich dann grölen soll. Also das ist ja, ja. Die Ponte ist doch tot. Da gibt es doch gar nichts mehr.
Du hast recht. Du hast recht, was soll ich sagen? Du hast recht. Unsere Kinder werden irgendwo irgendwie Stunden fahren, um Party machen zu gehen. Also machen sie es nicht, gehen in irgendeine Shisha-Bar und buffen sich da irgendein. Toll, nee, viel
die
besser.
Die werden Hauspartys, also die werden so Gartenpartys machen, oder? So bei irgendjemandem, so wie so Dorfpartys.
So richtig Dorflike.
Ja.
Ja, so richtig Dorflike, ja.
So, liebe Freunde, ihr wisst ja schon, was heute auf euch zukommt. Wir haben es ja schon angekündigt. Ihr wisst ja schon, was Phase ist. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die heutige Folge, denn heute vertiefen wir noch einmal den Narzissmus, beziehungsweise sprechen heute ganz explizit über die Beziehungen in und um und mit Narzissten in allen möglichen Konstellationen. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir noch einmal ganz kurz über die Ursachen sprechen. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht, das haben wir extra in diese Folge geschoben. Aber wir müssen, glaube ich, das noch mal ganz kurz umreißen, woher das denn kommt, dass Menschen narzisstisch sind oder narzisstisch werden.
Mhm, genau. Und da, glaube ich, wird es schon sehr spannend, weil es gibt je nach Quelle natürlich unterschiedlichste Theorien dazu. Also es gibt einmal die Erbtheorie, das ist die Genetik, das heißt, wenn du schon narzisstische Persönlichkeitsstörungen in deiner Familie hast, kann es eher sein, dass du auch eine bekommen könntest.
Du hast quasi eine Veranlagung dazu.
Genau, aber da ist halt immer diese Frage, was ist Genetik und was ist Prägung? Und ansonsten gibt es zwei große Theorien, einmal die soziale Lerntheorie und einmal die psychoanalytische Theorie. Und die erste von den beiden, also die soziale Lerntheorie, sagt, dass die Kinder das entwickeln, wenn sie von den Eltern vergöttert werden. Die Eltern denken dann, dass ihr Kind einen Anspruch auf alles hat und dass die etwas wahnsinnig Besonderes sind. Und das wird dann gefördert und gefördert und gefördert, bis es dann irgendwann eine Persönlichkeitsstörung ist und alles gefärbt ist durch diese Vergötterung. Also letztendlich, ne, letztendlich ist es ja so, das haben wir beide ja schon mehrfach gesagt, jeder hat narzisstische Züge und diese können je nach Erziehung gefördert oder minimiert werden. Die zweite Theorie ist die psychoanalytische Theorie. Das heißt, die geht davon aus, dass die Kinder das bekommen könnten, wenn sie keine Wärme, keine Liebe, keine Wertschätzung erfahren haben und sie sich somit selbst auf den Podest stellen, um diesen Mangel an Liebe zu stillen. Also, wie ich immer sage, ist der Narzissmus quasi die Antwort auf ein Problem. Man merkt selber, es gibt ein Problem, ich bekomme keine Liebe, ich bekomme keine Wärme, also versuche ich mich selbst zu heilen und versuche mir selbstständig zu sagen, wie toll und wie umwerfend und wie besonders ich
das
bin.
Das würde ja auch dazu passen, was du letztes Mal gesagt hast, dass egal welche Form von Narzissmus eigentlich immer darauf fußt, dass jemand keinen Selbstwert hat.
Genau.
Und das würde ja dazu passen, wenn du halt von deinen Eltern das nicht mitbekommen hast oder mitgegeben bekommen hast und dadurch keinen gesunden Selbstwert entwickeln konntest, dass das quasi dann eine Gegenreaktion dazu ist sozusagen.
Spannend ist, dass eine niederländische Studie diese beiden Theorien gegeneinander aufgewiegelt hat und da ist es laut dieser Studie so, dass es eher die erste Theorie, die soziale Lerntheorie stützt. Das heißt, wenn die Eltern die Kinder vergöttern. Und dann habe ich echt darüber nachgedacht und dachte, genauso wie du, macht das Sinn? Und ich denke, naja, wenn wir uns angucken, was Selbstwert bedeutet, ist es ja nicht nur diese Selbstliebe, sondern eine gesunde Selbsteinschätzung, eine gesunde Sache, mich selbst zu reflektieren und mir meinem Wert sicher zu sein. Das heißt, ich weiß, ich bin nicht Kleopatra, obwohl ich es gerne wäre, bin ich aber nicht. Ich weiß aber, dass ich es mir so wert bin, dass ich mich nicht doof von irgendjemandem anderen behandeln lassen muss. Und ich glaube, wenn die Kinder so vergöttert werden, haben die auch keinen gesunden Selbstwert, weil die ja selber gar nicht Sachen erarbeiten und selber gar nicht wissen, was sie leisten können, sondern es wird denen ja ständig der rote Teppich ausgelegt und die ziehen ja da schon eigentlich alles daraus, dass jemand anderes sie vergöttert. Das heißt, auch das macht in dieser verdrehten Art und Weise für mich wieder Sinn. Ich fand es trotzdem total spannend zu sehen, welche Theorien es gibt, weil da ich auch öfters gelesen habe, dass die Genetik halt so eine Sache ist. Man sieht halt immer, dass wenn schon gewisse psychische Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen in einem Familiensystem drin sind, dass es dann eher eine höhere Möglichkeit gibt, das selber zu bekommen. Aber ist es jetzt, weil der Narzisst so mit mir umgeht und ich das gelernt habe? Oder ist es wirklich die Genetik ausschließlich? Das ist halt immer ja die Frage, ne? Haben wir ja auch über Epigenetik ein bisschen drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt mit dieser Vererbungsgeschichte. Wenn ein Elternteil oder wer auch immer auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, und da rede ich bitte nur von dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, nicht von diesen narzisstischen Anteilen, die können genetisch natürlich nicht vererbt werden. Da geht es eher um Prägung. Dann kann es natürlich sein, dass das ein Lernen am Modell ist, was Kinder nun mal eben tun. Das haben wir ja auch schon ganz oft hier erzählt.
Ich kann mir aber irgendwie auch trotzdem es herleiten aus dieser ersten Theorie, die du gesagt hast, wenn die Kinder vergöttert werden, weil man muss sich das ja mal wirklich vorstellen, wenn du dauerhaft gesagt bekommst, dass du in allem der Beste bist, dass du alles schaffst und dass alle anderen es nicht so hinkriegen wie du. Das ist ja auch ein unfassbarer Druck, der da aufgebaut wird, dass du dann bei allem, was du machst und was du anfängst, dass du dann auch an dich selbst die ganze Zeit diese Erwartung hast, ja, ich bin jetzt hier der Beste und ich muss jetzt auch der Beste sein, weil Mama sagt dir die ganze Zeit, ich bin der Beste, so, oder?
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch diese, das ist halt die Macht der Wahrnehmung, ne? Wenn er halt dann mal der Zweite oder der Dritte ist oder sie und sie sagt, ja, das liegt nur daran, dass die Schiedsrichter scheiße entschieden haben, das liegt nur daran, dass die anderen gemogelt haben, dann glaubst du das als Kind. Das ist ja das, ne? Da reden wir gleich auch über narzisstische Elternteile drüber und das ist mir echt wichtig, euch die Verantwortung dazu zu sagen, dass ihr verantwortlich dafür seid, wie eure Kinder sich sozial und empathisch entwickeln. Natürlich ist es so, dass manche Kinder mehr die Veranlagung haben zu egoistischen Kindern und manche eher die Veranlagung dazu haben, sich selber zu verlieren. Alles zu tun für jemand anderen. Und da muss man je nachdem gucken, was man ausbalancieren muss. Und deswegen ist Erziehung ja auch so fucking anstrengend, weil man ständig gucken muss, was ist mein Ziel, was möchte ich mit den Kindern erreichen? Und zwar nicht im Sinne von Abitur oder so, sondern sie als soziales, selbstständiges, gesundes Wesen in diese Welt zu entlassen, die ja eh schon verkorkst genug ist. Und wo muss ich fördern? Meiner Kleinen zum Beispiel, die ist eher so, wenn ich sage, oh, okay, dann mache ich das jetzt, dann sagt die, nee, Mama, musst du nicht. Nee, ist schon okay. Dann ist die eher bereit, ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen. Und ich muss dann sagen, nee, du kleine Wutz, das ist meine Aufgabe. Und auch wenn ich da keine Lust drauf habe, musst du nicht jetzt darauf verzichten. Bei der Großen ist es eher so, dass sie Sachen erwartet. Das liegt aber auch daran, dass sie natürlich 4 Jahre unsere hochartige Prinzessin war und vor allen Dingen mein Mann alles getan hat, damit sie ja nicht unglücklich ist. Und wir jetzt gucken müssen, dass wir sagen, nee, achte bitte auch darauf, ne, dass du die Gefühle von anderen nicht verletzt. Das ist nicht, dass die eine ein besserer Mensch ist als die andere. Die haben beide einfach ihre Themen und wir müssen es ausgleichen.
Wenn du als Kind halt auch gar nicht reguliert wirst in dem Sinne, dass du kein Feedback bekommst von deinem Verhalten und dadurch auch keine Selbstregulierung vornehmen kannst oder halt auch deine Eltern nicht sagen, ey, guck doch mal, wieso hast du das jetzt so gemacht, willst du es nicht lieber, schau doch mal, bla 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 und so. Und halt auch, dass du, wenn du die ganze Zeit gesagt bekommst, dass du immer der Beste bist oder wenn es nicht gut gelaufen ist, dass es dann am Schiedsrichter gelegen hat oder irgendwas, dann hast du ja auch null Frustrationstoleranz und kannst auch null mit diesem Gefühl des Scheiterns umgehen. Also du scheiterst ja nie. Und Scheitern ist ja eine super wichtige menschliche Erfahrung, weil man sich da auch super gut selbst kennenlernt. wie reagiere ich darauf, wenn etwas nicht klappt? Auch wenn ich darauf super krass hingearbeitet habe und es klappt trotzdem nicht. So, dann raste ich ja nicht komplett aus. Ich bin dann traurig, bin frustriert, aber ich kann das dann reflektieren und sagen, vielleicht hat es nicht gereicht oder ich habe falsch gelernt oder vielleicht bin ich einfach noch nicht gut genug für den Job oder so. Man geht dann ja in die Selbstreflexion und guckt dann, warum hat es jetzt nicht geklappt? So, und man ist ja dann, wenn man einen gesunden Selbstwert hat, ist man dann ja nicht sofort so, das kann überhaupt gar nicht an mir liegen. So, das ist ja null gesund. Das ist ja null gesund, diese Einstellung.
Ja, oder halt der Klassiker, und das machen natürlich erstmal alle Kinder an, alle anderen sind schuld.
Ja, genau, ja.
So, ne? Also ich habe die Mathearbeit verkackt, weil der Lehrer doof war und die Aufgabenstellung doof war.
Was auch manchmal so der Fall sein kann.
Ja, aber was ja nicht immer ausschließlich der Fall ist.
Genau.
Ne, so. Und da muss man trotzdem gucken, wo sind meine eigenen Anteile daran. Und ich sag ja, wir haben ja über die Entwicklungspsychologie gesprochen und da haben wir ja genau darüber gesprochen, dass jeder Entwicklungs, da könnt ihr euch gerne auch nochmal die Folge vornehmen, wenn euch das interessiert. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Scheitern und Frust eigentlich dazu hilft, dass man diese Entwicklungsstufe abschließen kann und in die nächste geht. Ne? Und ich sage dazu jeden meiner Familien, wenn die versuchen, die Kinder vor allem zu bewahren, wer laufen lernen will, muss fallen. Du kannst nur lernen zu laufen, wenn du fällst. Sonst funktioniert das nicht, sonst schaffst du es nie, dich auszubalancieren, sonst kannst du nie aus deinen Fehlern lernen. Das ist ja, das sagen wir immer alle so, aber es ist, da ist so viel Wahres dran.
Hm.
Und manche Leute sind halt eher vertrottelt, so wie ich. Mir passieren immer die unglaublichsten Sachen, wo einfach am Anfang mein Mann immer voll aus der Hose gesprungen ist und gesagt hat, das kann auch nicht sein. Mittlerweile schüttelt er nur noch den Kopf und sagt, ja, wieder eine Beule am Auto. Ja, wenn ich sage, ich schwöre, das war ich nicht, okay, klar.
Ist an deinem neuen Auto auch schon eine Beule?
Nein, um Gottes Willen, nein. Aber in den letzten 5 davor war ja immer ständig irgendwas. Deswegen, ich habe ja jetzt auch kein neues Auto, weil er sagt, das lohnt sich einfach nicht. Das Auto wird auch schneller zerkratzt werden.
Ja, wirklich, das lohnt sich gar nicht. Also wir haben ja gerade schon darüber geredet, welche Art von Erziehung eher eine narzisstische Persönlichkeitsstörung verursachen könnte. Was mache ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich einen kleinen Narzissten zu Hause sitzen habe und denke, fuck. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Eltern gesagt haben, okay, mein Erziehungsstil ist es, einen Narzissten aus meinem Kind zu machen. Also das machen ja viele unabsichtlich, also die meisten, würde ich mal sagen. Und finden das wahrscheinlich überhaupt gar nicht so toll. Und dann, ja, hast du einen Narzissten zu Hause sitzen. Was passiert dann? Also sind dann Kinder auch so drauf, dass sie ihre Eltern manipulieren wollen, auch schon in dem Alter? Was macht man dann? Wie geht man damit um?
Also ich glaube, das muss man dann auch nochmal unterscheiden, weil genau das, was du sagst, ne, manche stehen morgens auf und denken, was ist aus meinem Kind geworden? Dann sind die aber schon älter, ne? Und man wollte das gar nicht. Und bei anderen ist es so, dass man halt schon von Anfang an in der Entwicklung sieht, oh Jesus, da läuft irgendwas schief. Und irgendwie, ich versuche ständig dagegen zu steuern, aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Kinder werden ja dann schon stark mit narzisstischen Zügen, Leute, geboren. Und das kann man teilweise schon ab dem 9. Monat nach der Fremdelphase sehen. Das ist wahnsinnig spannend, weil danach realisieren die Kinder, dass es ein Ich und ein Du gibt. Und Kinder, die so eine narzisstische Richtung eher einschlagen, da gibt es halt nur ein Ich. Da gibt es kein Du. Und das ist halt nach 9 Monaten, ne? Und da kann man dann halt dagegen anarbeiten. Und die Entwicklung von Kindern ist ja eine wahnsinnig komplexe Mischung aus Genetik, Sozialisation, Emotionalität und vielen Umweltfaktoren. Man kann ja nicht sagen, das eine hat das dazu geführt, sondern es sind ja immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen und der ganze Mix macht das. Und wie wir eben schon gesagt haben, ist halt dieses übermäßige Lob und dieses keine Rücksicht auf andere Menschen zu erziehen das Problem. Und auch übermäßige Nachgiebigkeit und jedes Bedürfnis der Kinder erfüllen zu wollen. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt, weil wir ja ganz viele Erziehungskonzepte haben, ich sag jetzt mal sowas wie bedürfnisorientiert. Ich gehe auf jedes Bedürfnis meines Kindes ein. Der Grundgedanke dahinter ist wahnsinnig positiv, aber so wie viele das ausleben, halt eben nicht. Weil jede Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden. Immer. Und die Eltern sich dann quasi irgendwann zu den Sklaven und Dienern der Kinder machen. Und dann wächst irgendwann der Leidensdruck der Eltern. Und die haben das eigentlich alles nur aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es geht denen also immer darum, eine Balance und ein Gleichgewicht zwischen Selbstbewusstsein, Selbstachtung und Respekt vor anderen und Empathie mitzugeben. So. Und wenn es dann so ist, dass ihr merkt, oh shit, wenn ich mir das jetzt gerade hier so anhöre, habe ich vielleicht das ein oder andere ein bisschen vernachlässigt, weil ich wollte, dass mein Kind selbstbewusst groß wird. Und viele sagen ja auch, ja, ich will ja, dass mein Kind alles bekommt, ich will, dass mein Kind selbstbewusst groß wird und denken, dass die damit das Selbstbewusstsein erheben. Und da ist es wichtig, einfach genau darauf zu gucken, jede Situation zu spiegeln, so ähnlich wie du es eben halt auch gesagt hast. Hör mal, Fritzchen, du siehst hier gerade, du hast 5 Bonbons und Özlem nur 2. Kannst du bitte welche abgeben? Nein. Das ist nicht nett. Wie würdest du dich fühlen, wenn? Also Empathie fördern, Empathie spiegeln, immer wieder klare Regeln zu haben und von diesen Regeln auch nicht abzuweichen. Und was ganz wichtig ist, lehrt euren Kindern Verantwortung und Konsequenzen. Das ganze Leben besteht aus notwendigen und wichtigen Konsequenzen. Wenn ich nicht arbeiten gehe, kriege ich kein Geld. Wenn ich nicht duschen gehe, dann stinke ich. Wenn ich scheiße zu meinen Mitmenschen bin, sind die scheiße zu mir. Und dahin zu gucken, zu sagen, ihr seid eures eigenen Glückes Schmied, hier sind die Verantwortungen, auch in kleinen Dingen schon. Ne? Schultasche packen, Elternbriefe mit nach Hause nehmen, so, ne? Verantwortung für, du möchtest dich mit deiner Freundin, mit deinem Freund treffen, dann plane das bitte schon mal aushalten, wenn es halt nicht klappt. Das ist halt auch super schwierig. Ah, die haben das nicht hingekriegt, ja, dann muss ich es machen. So, ab der 5. Klasse zum Beispiel. Lernt euren Kindern Teamarbeit. Das ist super, super wichtig. Erfolg im Leben ist auch in Ordnung. Ja, man soll jetzt nicht sagen, bitte sei nicht erfolgreich im Leben, aber das halt als Team. Dass man nicht immer Einzelplayer sein kann, dass man in den meisten Büros auch ein Teamplayer sein muss. Und auch das Spiegeln von unrealistischen Ansprüchen an sich und andere. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Also ihr müsst viel mit euren Kindern in Kontakt gehen, viel mit denen sprechen. Ihr müsst vor allen Dingen ein Vorbild sein, übernehmt Verantwortung. Die Kinder sehen euch und euren Partner oder eure Partnerin, wie ihr streitet, wie ihr miteinander agiert, wie ihr die Umwelt seht. Ja, lobt es überschwänglich für soziales und rücksichtsvolles Verhalten. Das ist so das, was ich wärmstens empfehlen kann, wenn ihr das Gefühl habt, mein Kind geht eher in die narzisstische Richtung. Lasst es fallen. Lasst es auf die Fresse fallen. Tröstet es danach. Aber das ist ja häufig das Problem, dass viele Eltern gar nicht aushalten können, wenn die Kinder traurig sind und wenn die Kinder leiden. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber wie du eben schon gesagt hast, ist es wahnsinnig wichtig, auch in der Entwicklung mit Freunden, wenn die erzählen, ja, Özlem war gemein zu mir, dass man dann nicht sagt, ja, blöde Özlem, war ja klar. Und lass dir da nichts erzählen, du bist richtig. Sondern zu sagen, naja, das, was du gemacht hast, war vielleicht auch nicht schön und hat vielleicht auch Özlem verletzt.
Das, was du jetzt alles gesagt hast, da geht es ja darum, wie man quasi vermeiden kann, dass ein Kind ein Narzisst wird. Was mache ich aber, wenn jetzt da so ein kleiner Manipulator bei mir zu Hause sitzt? Also wie äußert sich das bei Kindern? Du hast ja eben gesagt, schon ab dem 9. Monat. Also wie erkenne ich das vielleicht auch? Also was für Merkmale gibt es, woran ich erkennen kann, oh, das geht jetzt hier in die falsche Richtung. Und was muss ich dann machen? Also klar, gegensteuern. Ne?
Ja, also je nachdem, wie alt das Kind ist, ne, ich würde erstmal gegensteuern und dann würde ich mir externe Hilfe suchen. So, also das, und ansonsten kann man halt immer nur sich selber reflektieren und immer wieder die Punkte, die ich gesagt habe, versuchen dagegen zu steuern. Wenn die Kinder schon wahnsinnig manipulativ sind, da muss man einfach richtig Obacht zeigen. Und auch der Schule vielleicht zuhören, wenn die dann schon in der Schule sind, wenn es dann so um zwischenmenschliche Sachen geht. Die in Gruppen anmelden, irgendwelche Hobbys mit denen durchgehen, die halt sehr gruppen- oder teamlastig sind, sowas. Die nicht noch weiter als Einzelkämpfer zu fördern, aber es ist alles leichter gesagt als getan, ne? Weil wenn man es merkt, dann ist es ja schon wahnsinnig schlimm. Also am besten ist eigentlich von Anfang an zu gucken, dass man schaut, dass die Kinder gar nicht erst zu so narzisstischen Biestern werden. Und natürlich auch, ich kenne auch einige Frauen, die der festen Überzeugung sind, dass ihre Partner, Ex-Partner die Persönlichkeitsstörung haben. Da ist es natürlich nochmal doppelt mit der Genetik und was die Partner den Kindern einfach auch beibringen, ohne es vielleicht besser zu wissen, nämlich genau die Weltanschauung, ihr seid richtig und alle anderen sind falsch.
Hm.
Da ist es natürlich doppelt schwierig.
Hm.
Es ist aber tatsächlich gut, richtig und wichtig, dass die Kinder mehr als eine wichtige Bezugsperson haben. Das ist halt wirklich unterschätzt oft, die diese Weltanschauung nicht teilt. Also bei narzisstischen Eltern zum Beispiel ist es wichtig, wenn die da eine Oma haben oder so, wo die halt immer noch mal so einen Reality-Check kriegen oder eine Tante oder Nachbarn oder was auch immer, die regelmäßig Kontakt mit denen haben und denen immer wieder sagt, nee, das ist so nicht richtig und guck dir mal die Seite der Medaille davon an, dann ist das auch schon hilfreicher, als mancher denkt. Aber in manchen Kulturen erlebe ich leider, dass die Kinder wirklich systematisch zu kleinen Arschloch-Narzissten, wie sie im Buche stehen, erzogen werden. Das muss ich leider so sagen. Und in der Schule, wo es dann halt eher darum geht, nicht Me First zu spielen und sich unterzuordnen oder so, dann gibt das oft wahnsinnig große Probleme. Mit den LehrerInnen, aber auch mit den MitschülerInnen. Weil unsere Gesellschaft einfach so nicht aufgebaut ist.
Ja, die ecken halt überall an damit, ne?
Was sie aber leider immer noch mehr bestärkt, zu denken, dass die Welt kacke ist und sie der einzige Krösus Mösus.
Also, wenn ich jetzt ein kleines Baby zu Hause habe, was sind denn Dinge, die Alarmglocken irgendwie schrillen lassen sollten bei mir, dass ich denke, oh, das geht in eine falsche Richtung.
Also als Baby und Kleinkind ja sowieso nicht, weil die sind ja eh sehr, sehr, sehr ich-zentriert. Bitte fangt jetzt nicht an, eure Babys zu analysieren. Das ist ja noch völlig normal. Also es gibt ein paar Symptome, woran ihr auf jeden Fall merken könnt, dass eure Kinder in die narzisstische Richtung gehen. Und das ist, wenn sie Schwierigkeiten haben, die Gefühle anderer sich da hineinzuversetzen oder zu interpretieren oder sich um deren Bedürfnisse zu kümmern. Das kann halt ein Anzeichen von mangelnder Empathie sein. Also Red Flag, eventuell narzisstisch. Kinder, die übertriebenen Stolz auf ihre Fähigkeiten haben und sich als außergewöhnlich oder überlegen sehen. Das ist nicht, die sollen stolz sein. Ihr müsst ein Gefühl dafür entwickeln. Die sollen natürlich stolz sein. Aber wenn die andere damit schlecht machen, wenn sie gewinnen, ist das schon mal nicht so gut. Da müsst ihr gegensteuern. Das ist vielleicht ein Hinweis für mögliche Selbstüberschätzung. Ich mache das direkt in diesem, kann der Marker sein, damit es einfach sehr plakativ ist. Ne? Schnelle Frustration oder Wut, wenn die Dinge nicht nach ihren Vorstellungen laufen, ist auch ein großer Marker, aber guckt auf das Alter. Also wenn ein Dreijähriger da jetzt frustriert und wütend ist, muss das jetzt nicht ein Zeichen für die geringe Frustrationstoleranz sein, die auch Narzissten haben. Sondern da ist es wichtig zu gucken, okay, schaffen die es, Bewältigungsstrategien zu erarbeiten, um Frustration zu verarbeiten. Wichtig, ganz wichtig. Dann gibt es noch diese manipulierende Art und Weise. Kinder bringen andere dazu, Dinge für sie zu tun oder auf ihre eigenen Wünsche zu verzichten, indem sie die Wünsche des narzisstischen Kindes erfüllen und sind dabei unfassbar charmant und manipulativ. Sie denken dabei nur an sich und das um jeden Preis und achten nicht auf die Gefühle anderer. Das kann natürlich wieder dieses manipulierende Marker-Syndrom sein. Me first. Dann gibt es noch die Sache, dass Kinder sehr empfindlich auf Kritik reagieren und super Schwierigkeiten haben, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen oder sogar sehr aggressiv darauf reagieren, wenn man Kritik übt. Und immer noch Leute, wir reden jetzt nicht von Kindergartenkindern, da ist das normal, aber es sollte sich irgendwann rauswachsen. Ihr kriegt da schon ein Gespür für und wenn nicht, bitte meldet euch bei einer Beratungsstelle. Und der sechste Marker, den finde ich auch immer noch wichtig, ist, die machen alle anderen schlecht, auch wenn die gute Erfolge erzielt haben, nur um ihr eigenes Versagen quasi zu rechtfertigen oder um sich selber besser zu fühlen. Also sich nicht wirklich für den Erfolg der Freunde, der Freundinnen freuen zu können. Das sind für mich auch so Marker, wo ich denke, achtet darauf. Da achte ich zumindest immer drauf. Wenn die keinen Frust aushalten können, ist das auch noch bis zum gewissen Alter normal. Das ist ja das Schwierige in dieser frühkindlichen Entwicklung. Wenn ein Dreijähriger trotzig ist und rumbrüllt, dann würde niemand sagen, oh, das könnte Richtung narzisstische Persönlichkeitsstörung gehen. Und Gott sei Dank ist es ja auch so, dass eine Persönlichkeitsstörung erst diagnostiziert werden sollte im Erwachsenenalter. Man kann dann schon sagen, oh, das geht vielleicht in die Richtung oder VA, also Verdacht auf oder so, ne? Aber eine richtige Diagnose sollte es bitte erst geben, wenn die neuronalen Strukturen fertig sind. Da bin ich ein ganz großer Fan von, weil pubertäre Krisen und familiäre Krisen immer noch Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen aufwerfen können, die halt nur temporär sind. Aber dieses hochgradig manipulative, dieses, du merkst dann halt schon, ob die Kinder in der Schule versuchen, andere Kinder dazu zu kriegen, das zu tun, was sie wollen und wie sie das versuchen. Oder im Kindergarten halt auch schon, ne? Das kriegst du halt, also das sind so Züge, wo ich denke, da könnte man, also da kann man anfangen gegenzusteuern. Ich habe mal einen Vater erlebt, der war wahnsinnig stolz darauf. Da habe ich auch gedacht, okay, Alarmglocke schrillt. Da hat sein Sohn es geschafft, die halbe Gruppe dazu zu kriegen, Sachen zu machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollten. Und ich war zutiefst schockiert, in was für einer perfiden Art und Weise und wie hochmanipulativ dieser kleine Fünfjährige da schon agiert hat. Und man sah dem Vater an, dass der sichtlich stolz war. Der war wahnsinnig stolz. Das wird eine Führungspersönlichkeit und so. Und dann habe ich schon gedacht, oh Jesus, okay. Ich glaube, we have to talk about.
Was hat er denn gemacht, der Fünfjährige? Was wollte er denn, was seine Kumpanen da machen?
Also der hat das so hingekriegt, dass es auch gar nicht den ErzieherInnen aufgefallen ist zuerst, dass er quasi der König ist und sie seine Untertanen. Aber der hat das so mit Lob und du darfst heute neben mir sitzen, weil du hast mir mein Müsli gebracht und so. Der hat das so wahnsinnig strukturiert gemacht, dass das über einen längeren Zeitraum ging und man es erstmal gar nicht gemerkt hat, weil es ja vielleicht auch erstmal, ach wie süß, so, ne? Und irgendwann aber war die halbe Kindergartengruppe in seinem Volke. und dann hat er nur noch gesagt, du bring mir meine Schluppen. Und dann hat er das gemacht. Und dann, auch wenn die Kindergärtnerinnen da interveniert haben, haben die das trotzdem gemacht, die Kinder.
Gruselig.
Ja. Oder wahnsinnig manipulative Sachen wie, wenn du mir jetzt nicht dein, also das ist halt noch kindlich und süß, ne? Aber das ist halt schon krass. Wenn du mir jetzt nicht dein Butterbrot gibst oder wenn wir das nicht tauschen, dann bist du nicht mehr mein Freund und ich lade dich auch nicht mehr zu meinem Geburtstag ein. Hm. Nie mehr. Und das sind Sachen, die, ne, das hat meine Tochter hat das auch mal gesagt, dann haben wir darüber gesprochen und danach war das Ding durch. Hm. Aber Kinder mit narzisstischen Zügen hören damit da nicht auf.
Krass. Ja, der wäre wahrscheinlich ein guter Sektenanführer.
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass einige von denen mit ihrem Charisma und so vielleicht auch eher in die Richtung gehen.
Also ich glaube,
du hast ja in der letzten Folge schon Trump angeführt. Das ist für mich auch sektenähnlich, was da passiert.
Aber ach, ich glaube, wenn du ein Sektenanführer bist, dann musst du ein Narzisst sein. Weil die sagen ja, dass sie Gott sind und so. Also das ist ja Größenwahn plus Narzissmus hoch 1000, also.
Die Frage ist halt, glauben sie wirklich, dass sie Gott sind oder sagen sie das nur um Sachen? Also das ist ja der Punkt, ne? Denk dran, Antipersönlichkeitsstörung ist, ich nehme Leute aus und manipuliere Leute, um Geld und so zu bekommen. Narzissmus ist, ich nehme Leute aus und manipuliere die, um Anerkennung zu kriegen.
Aber Sektenführer machen das ja nicht ausschließlich wegen des Geldes. Die machen das wegen
Kommt drauf an. Manche machen das auch und nehmen ihre Leute richtig aus. Geld.
Ja, ja, klar, natürlich, die nehmen alle ihre Leute richtig aus, aber die machen das nicht, damit die dann in der Villa sitzen, sondern die machen das, um vergöttert zu werden, weil sie der Messias sind und weil sie da Gott spielen wollen. Also gut, ich zumindest jetzt die Fälle, die ich kenne, da ist das ganz krass auf die Person zugeschnitten, die da vergöttert werden. Das ist ja nicht wie bei einem Betrüger oder sowas, der alle Leute ausnimmt und sich dann ein schönes Leben in Panama macht oder so, ne, alleine. Sondern der nimmt alle mit und überzeugt alle, ausreisen zu müssen. Da gibt es doch diese crazy Story doch auch von so einer amerikanischen Sekte, die doch kollektiven Selbstmord begangen haben dann. Ja. Oh, Leute, ey, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist so heftig. Die Leute so gebrainwashed. Also, boah, richtig krass. Ich weiß leider nicht mehr den Namen von der Sekte, aber wenn ihr das googelt, dann findet ihr das mit Sicherheit, weil das, also das war irgendwann in den 70ern, glaube ich, das ist so ein krasser Fall. Ja, aber ja, der 5-Jährige wird hoffentlich kein Sektenführer, sondern bekommt es hoffentlich irgendwie reguliert und wird ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft.
Ja, aber da liegt es halt auch an den Eltern, ne? Die Mutter war auch wahnsinnig geschockt und der Vater war schon stolz.
Ja, das ist natürlich dann schwierig, ja.
Das Gespräch war auch nicht so geil, was ich dann geführt habe. Ja.
Ja. Ich meine, weißt du, und das Ding ist halt, solche Leute schaffen es dann halt wirklich auch so in Führungspositionen und so. Ne? Der meint ja, oh, das wird eine gute Führung. Ja, Mann, und solche Leute schaffen es dann. Ach, das ist echt frustrierend. Naja.
Ja, also ich finde wirklich beängstigend, dass ich immer mehr Kinder und Jugendliche sehe, die so narzisstische Züge haben, aus unterschiedlichsten Gründen und die in der Pubertät dann richtig, richtig eskalieren und dann auch so Systemsprenger sind. Die interessiert einfach gar nichts, nichts. Das ist unglaublich. Du kriegst sie mit nichts gepackt und die denken nur an sich selbst und das ist wirklich, ja, also da wird unsere Gesellschaft noch einiges aushalten müssen, wenn die Generationen jetzt alle groß werden von wahnsinnig emotionalen, vernachlässigten Kindern, egal ob die jetzt Bürgergeld beziehen oder in einer Villa wohnen. Emotionale Vernachlässigung gibt es ja leider in jeglicher Schicht und das kann, wie gesagt, dazu führen, dass die Kinder sich dann ihr Selbstkonstrukt machen. Ne?
Wie ist es denn mit der anderen Seite der Medaille? Also, wenn der Vater des 5-Jährigen stolz darauf ist, dass sein Sohn die halbe Kindergartengruppe manipuliert hat, könnte man ja vielleicht die Annahme treffen, dass er eventuell auch narzisstische Persönlichkeitszüge hat oder sogar ein Narzisst ist.
Mhm.
Also, das Thema narzisstische Eltern ist, glaube ich, gemeinsam mit narzisstischen Partnern auch das, was uns immer wieder vorgeschlagen wurde oder der Grund, warum uns Narzissmus immer wieder vorgeschlagen wurde als Thema. Meine Mutter ist Narzisstin oder mein Vater war Narzisst und das hat mich zu einem verkorksten Menschen gemacht.
Mhm. Ja, ja. Und da muss ich sagen, davon erlebe ich einige mehr, als mir lieb sind in meiner Arbeit. Also vor allem nicht die mit Persönlichkeitsstörung, die gibt es ja nicht so häufig, aber mit krassen Merkmalen eines Narzissten, definitiv. Definitiv. Also es ist so, narzisstische Eltern haben entweder Merkmale eines Narzissten oder sogar die Persönlichkeitsstörung an sich, also das Vollbild. Und die sind eher so, dass sie sehr besitzergreifende Nähe zum Kind suchen, weil sie das für das eigene Ansehen brauchen. Also die Motivation ist auch bei dem Kind, das ist eigentlich vor allen Dingen bei Frauen so, die werden als Erweiterung des eigenen Selbst angesehen. Das ist oft bei Müttern. So, der verlängerte Arm. Also alles, was das Kind macht, soll es bitte nur machen, damit ich meinen Selbstwert aufputsche. Und das ist natürlich eine Aufgabe für ein Kind, was sehr, sehr schwierig ist. Und sie fühlen sich dann eher neidisch von der Entwicklung der Unabhängigkeit der Kinder und eher bedroht davon. Wenn die Kinder irgendwann anfangen, sich ja von einem wegzuentwickeln, dann empfinden die das eher als Bedrohung. Das Kind soll schön bei mir bleiben, schön unter meiner Kontrolle bleiben. So. Das Kind ist also erstmals dazu da, vorrangig die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern zu erfüllen. Das nennt man narzisstische Bindung. Und die Grenzen von Kindern werden häufig missachtet. Häufig erlebe ich dann emotionale Gewalt, um das Kind dann dazu zu bringen, die Erwartungen der Eltern zu entsprechen. Zum Beispiel, wenn du das machen möchtest, bin ich aber sehr traurig. Oder, ach so, du willst nicht bei dem Turnier teilnehmen? Ja gut, dann ist das so, aber tja, das enttäuscht mich dann schon sehr. So, ne? Oder du willst das und das nicht anziehen? Kannst du das nicht für deine Mutter tun? Ich tue doch alles für dich. Kannst du nicht auch mal was für mich tun? So. Alles dreht sich nur um sie. Und der Erfolg der Kinder ist natürlich ihrer. Und weißt du, woran ich da immer dran denken muss? An diese amerikanische, hochbeschissene, sexistische, toxische Scheiße von Kinder.
Kinderschönheitswettbewerb meinst du?
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie heißt das? Das heißt nicht Prom? Wie heißt das denn?
Beauty Pageants heißt das.
Ja, genau.
Beauty Pageants. Ja, oh, da habe ich eben auch sofort dran gedacht. Ja.
Das ist für mich der Klassiker, Leute. Wenn ihr, guckt euch da mal ein, zwei Serien von an. Boah, da wisst ihr, wie es läuft.
Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Boah, wie diese Kinder aussehen. Also ihr müsst euch da mal YouTube-Videos oder sowas drüber reinziehen, Leute. Das ist so crazy, wie diese kleinen Kinder da geschminkt werden, gestylt werden. Was die da von morgens bis abends, hängen die da in irgendeiner verkackten Halle und haben dann so komische, so knappe, bauchfreie Sachen an und sind geschminkt für 10 und haben Haarteile an und boah, das ist so übel, wirklich. Da habe ich eben auch als erstes dran gedacht, weil das ist ja so der Klassiker, so die Kinder erfüllen die Träume der Eltern, so. Oder müssen,
ich verstehe halt
müssen
nicht.
Die Träume der Eltern erfüllen. Das ist so abgefahren.
Ich verstehe halt nicht, das ist für mich maximale Gewalt. Maximale Kindesmisshandlung. Ich verstehe nicht, warum das erlaubt ist. Ich verstehe nicht, warum so etwas erlaubt ist. Die werden so sexualisiert.
Weil die Kinder machen es ja freiwillig.
Ja, ja, genau. Das ist halt eben der Punkt. Ne? Die machen alles, um ihre Eltern irgendwie glücklich zu machen. Und diese Dynamik machen halt auch irgendwann Kinder narzisstischer Eltern. Sie erwarten, also die Eltern erwarten die Liebe und die Komplimente und die Aufmerksamkeit vom Kind. Also ich habe Szenen gesehen. Das ist, da glaubst du mir nicht. Wie dann eine Mutter sich fertig gemacht hat, ich war mit der Jugendlichen dann da und die Mutter dreht sich so um die Jugendliche und die Jugendliche war mit mir im Gespräch, wir waren bei der zu Hause. Und dann ist die Mutter auf einmal total beleidigt, weil die Jugendliche nicht gesagt hat, wie toll sie aussieht, die Mutter. Und das war bei dem Kind schon total drin. Die Mutter zog dann so die Luft ein, so, und dann guckte die Jugendliche mich an, guckte zur Mama und gesagt, oh Mama, du siehst wunderschön aus, Wahnsinn, so toll. Also so völlig konditioniert und dann wurde die Mutter weicher. Und ich dachte so, also das ist wie bei meiner kleinen Vierjährigen, wenn die als Elsa runterkommt und ich sage, ja, Mensch, bist du fein, oh.
Die schönste Prinzessin auf der ganzen Welt.
Die Narzissten schmücken sich auch mit Familien. Bei vielen Männern ist das oft so, ne? Und mit den Kindern, die dann halt ihrem Zweck dienen. Also du hast dich fein anzuziehen, du hast dich fein zu... Mein Hund, es tut mir leid, Leute, wenn ihr meinen Hund im Hintergrund ausrasten
hört. Dein
Fiona
Hund ist
hat
kein
ja
Problem. Der darf das.
Sie hat ja ihren Erzfeind hier, ne? Und ab und zu ist es so, dass leider der Erzfeind der Katzenmafia genau entweder in unserem Garten oder auf unserer Tür vorbeigeht und dann muss sie ihm mal Bescheid sagen, dass er auf keinen Fall Zutritt in diesem Haus hier bekommt.
Ich stelle mir
dann
das
immer
gerade
sehr
vor,
aufgeregt.
Wie bei Pets oder so, weißt du, bei so einem animierten Film, dass dann halt wirklich ohne so eine Katzenmafia bei euch vorbeikommt und sie komplett ausrastet.
Ich glaube schon, dass das manchmal hier so ist, wenn wir nicht da sind, weil es gibt mittlerweile 2 davon. So, jetzt will sie mir hier Bescheid sagen.
Sie organisieren sich.
Die will mir, also und das Süße ist, die kommt dann immer und sagt mir Bescheid, sind wir da, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Dann sag ich mal, du bist der beste Wachhund und Kampfhund und dann ist wieder gut. Kann ich aber jetzt ja nicht machen. Also wenn ihr sie hört im Hintergrund, bitte, das kann ich leider nicht abstellen.
Das hat man ja auch häufig schon in irgendwelchen Filmen oder sowas auch gesehen, ne? Wenn halt von den Kindern dann erwartet wird, natürlich gehst du auf die Uni, die, wo ich sage, dass du drauf gehst. So, natürlich gehst du zu Harvard, natürlich gehst du zu Yale, irgendwie so. Wird ja immer so in total vielen Filmen diese kontrollierenden Eltern, die dann alles ja, fordern und verlangen von den Kindern und sagen, natürlich wirst du Arzt und natürlich studierst du da und da. So.
Ja. Und die Motivation ist halt die wichtige, ne? Sagen die das, weil die denken, dass das wirklich das Wichtigste und das Schönste für das Kind ist? Ne? Weil die denken, du weißt noch nicht, was du willst und du weißt noch nicht, wohin es geht, aber ich weiß es und ich nehme dich an die Hand. Oder ist das, und du hast das zu machen, weil alles, was unter Arzt ist, ist unter meiner Würde. Und die ziehen das immer an sich. So. Ich hatte mal eine Jugendliche, die gesagt hat, ihren Eltern, dass sie Therapie machen will. Und das war, letztendlich hat sie nur diesen Satz gesagt, ja, also ich würde gerne Therapie machen. Danach ging es 2 Stunden nur darum, was für ein gutes Leben sie hat, wie das nach außen aussieht, dass sie mit Sicherheit keine Therapie braucht bei diesen Eltern, dass ihre Eltern eine Therapie bräuchten für dieses Kind. Das, also, ne, und danach war das Thema durch. Also, das ist so, guckt euch immer wieder die Motivation an. Ist das wirklich ein narzisstischer Hintergrund oder ist das ein unsicherer Hintergrund oder nur egoistischer oder? Ja. Die Eltern sind leicht kränkbar und die Kinder müssen sie mit Sandhandschuhen anfassen. Das ist halt auch, das ist der Klassiker. Wenn man dann sagt, das Essen ist nicht ganz so lecker, das geht nicht. Wenn man sagt, das andere hat mir besser gefallen, dann sind die wie kleine Trotzkinder möglicherweise Ewigkeiten beleidigt. Ja, dann mache ich halt gar nichts mehr für dich. Nee, ist schon okay. Nee, ist gut. Nee, ich bin ja nur hier die kleine Hausfrau, aber so und so und so. Und dann, das ist Wahnsinn.
Aber hast du denn eigentlich jetzt auch in deiner Arbeit die verschiedenen Formen vom Narzissmus kennengelernt, also auch im Umgang mit Eltern, weil wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass es ja 2 Formen gibt. Es wird ja immer gesagt, irgendwie männlicher und weiblicher Narzissmus. Wir haben ja auch letztes Mal besprochen, dass beide Geschlechter beide Formen haben können. Aber gerade wenn es jetzt um diese Mutterrolle geht, da haben wir ja letztes Mal auch besprochen, dass es häufig ist, wenn Frauen zum Beispiel sich dann so aufopfern für jemanden, ne, sich selbst aufgeben, aber es dann auch nicht haben können, wenn zum Beispiel das Essen kritisiert wird. Hast du diese Form von Narzissmus auch schon dann eher bei Müttern erlebt oder generell bei Eltern erlebt? Oder triffst du eigentlich so auf diesen Klassiker von die erste Form des Narzissmus, die wir besprochen haben, die auch immer alle am ehesten kennen, wo man sich halt selber, wo man denkt, man ist selbst der Größte und der Beste und der Tollste und deswegen kann das Essen gar nicht schlecht schmecken.
Beides tatsächlich. Ich habe aber am Anfang nicht gecheckt, dass diese weibliche Art in Anführungszeichen des Narzissmus wirklich auch Narzissmus ist. Ich habe halt am Anfang nicht gecheckt, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, was Narzissmus im Tiefen bedeutet, nämlich die Motivation zu hinterfragen und daraus halt zu sehen, ist es narzisstisch oder nicht. Und deswegen habe ich die eher als arme auch Härmchen gesehen, die Eltern, die Mütter. Und habe eher versucht, die zu stärken, was totaler Schwachsinn war. Und ich erlebe halt die Folgen davon, wenn die Eltern so drauf sind. Nämlich, dass die Kinder überhaupt nicht in der Lage sind, sich um ihrer selbst willen zu entwickeln. Also wenn du Angst hast, deine Mutter für jede Kleinigkeit, die du für dich entscheidest, so wahnsinnig zu verletzen, dann kannst du dich nicht entfalten, dann kannst du nicht wachsen. Weil wir wissen ja, alles, was unsere Kinder wollen, auch wenn sie sich manchmal benehmen wie kleine Arschkrampen, ist, uns glücklich zu machen. Und die wollen nicht, dass wir unglücklich sind und dass wir traurig sind. Und so ist das halt bei solchen Kindern genau das Gleiche. Vor allen Dingen ist es besonders schwierig, dass sie halt nach außen oft Narzissten oder Narzisstinnen oft super liebevoll und fürsorglich sind. Also entwickelt das Kind oder die Jugendliche ein Gefühl von, das macht die ja nur, weil sie mich so liebt. Ich bin ja undankbar. Ich sollte mehr zu schätzen wissen. Weil die ja ständig sagt, was sie alles für die Kinder macht und was sie alles für die Kinder tut und wie aufopferungsvoll sie ist und so weiter und so weiter. Aber das bezieht sich halt auf Sachen, die dann gar nichts mehr damit zu tun haben. Ziehst du bitte das und das Kleid an? Oh, das gefällt mir nicht so. Weißt du, da habe ich einmal eine Bitte an dich. Einmal. Und das nach dem, was ich alles für dich tue. Nee, weißt du was? Lass es einfach. Ist schon okay. Dann bin ich halt, ob ich enttäuscht bin, interessiert ja hier eh keinen.
Oh, ich glaube, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt so richtig Hassgefühle kriegen, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, dass sie dann so denken, es war genauso.
Ich hab eine Jugendliche, die Mutter hat für mich deutliche narzisstische Züge. Die hat den Abi-Abschluss ihrer Tochter versaut. Weil es eigentlich nur darum ging, was sie anzieht, wie sie sich präsentiert, was sie machen kann. So. Und die Tochter musste ihr Kleid abstimmen nach der Mutter.
Oh Gott.
Und letztendlich hat die so getan, als hätte sie selber Abi gemacht, ne? Und war auch auf der Party wahnsinnig peinlich und sagt dann auch so, ich feiere meine Tochter.
Ich meine, du kannst ja stolz sein auf deine Tochter, aber es geht halt um deine Tochter und nicht um dich.
Auf der Hochzeit, Eltern, narzisstische Eltern oder Eltern, die narzisstische Züge haben, da geht es um die Eltern.
Ich habe es auch schon so häufig gesehen bei irgendwelchen Serien. Es gibt ja auch so, keine Ahnung, Say Yes to the Dress oder so, wo man halt sein Brautkleid kauft und so. So häufig irgendwelche Mütter, die sich dann auch ein Kleid für die Hochzeit kaufen, in einem Brautladen. Und die Verkäufer dann...
Ja, aber währenddessen auch.
Ja, und die Verkäufer dann so, aber wir wollten doch jetzt ein Brautkleid für ihre Tochter holen. Ich zieh das mal nur kurz an. Guck mal, wie toll mir das steht. Wow. Aber Mama, ich hab doch gesagt, ich will nicht, dass jemand anders weiß. Aber ich meine, bei mir ist das doch was anderes. Also doch, guck doch mal, wie toll dieses Kleid. Natürlich muss ich so ein Kleid anziehen. Und dann hat die Mutter am Ende 3 Kleider anprobiert und die Tochter nur 1 und hat gesagt, ja, dann nicht. Also.
Und das ist ja die Reinform, ne? Das ist die Reinform. Ich finde es viel krasser, diese Manipulation von narzisstischen Zügen quasi zu erleben. Also die Reinform ist ja, die springt dich ja an und setzt sich in dein Gesicht. Aber diese narzisstischen Züge, das ist dann unglaublich. Zum Beispiel, Mama, ich würde mir gerne ein Konto eröffnen. Ja, ich brauche da deine Unterschrift für. Ja, aber ich habe keine Zeit. Ach so, du willst jetzt, dass ich meine kostbare Zeit dafür verwende, um dein Konto, weil deine Zeit wichtiger ist als meine? Das willst du mir sagen? Wie undankbar bist du denn? Danke, dass du mich jetzt unter Stress und Druck bringst, dass du mir das Gefühl gibst, ich müsste das jetzt machen. Danke dafür.
Oh Gott.
Alles, was passiert, hat immer einen Bezug auf den. Nein, die wollen nicht ein Konto haben, weil sie einfach ein Konto haben wollen mit 16, 17, was auch immer. Die wollen nur ein Konto haben, um die Eltern zu stressen. Um der Mutter noch mehr Druck zu machen.
Oh, aber das muss doch auch mega anstrengend sein, oder? Also ich meine, dass jede Auseinandersetzung mit meinem Kind so, das ist doch auch mega anstrengend.
Ja, aber wenn du halt so groß wirst, dann ist das deine Art der Wirklichkeit. Dann glaubst du irgendwann, dass du an allem schuld bist. Und das Ding ist halt, dass die Eltern oft ja auch nicht erfüllbare Erwartungen an die Kinder stellen. Und das heißt, die Kinder können kein Erfolgserlebnis haben. Genauso wichtig wie Scheitern ist es ja auch, Erfolg zu haben, aus eigener Kraft Erfolg zu haben. Selber zu wissen, boah, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich nur geschafft, weil ich gut für die Arbeit gelernt habe. Weil ich für das Turnier was gemacht habe, weil ich whatever, was auch immer, ja. Das geht aber mit solchen Eltern oftmals nicht, weil... Wie, das ist eine 2? Wieso schreibst du keine 1? Wieso ist das hier nur eine 2+? Warum habe ich dich in die Schule geschickt? Meine Kinder schreiben keine 2+. Meine Kinder schreiben eine 1. Super. War ja klar, dass du mich wieder enttäuschst. Und wenn du da niemanden hast, der das ausgleichen kann, der eine positive Beziehungserfahrung dir geben kann, der dir sagen kann, lass den Alten labern, 2+ ist gut, dann denkst du einfach immer, du bist der Vollversager. Oder was auch total geil ist, immer den Bezug dann zu sich, wie, das ist eine 2. Also, ich habe so eine 2 ja nie geschrieben. Ich war immer der Beste. Ich war immer die Beste. Oder Mütter, die den Kindern das Gefühl geben, weniger wert zu sein, weil die sich in der Pubertät anders entwickeln. Sag mal, was hast denn du da an? Nee, so gehe ich mit dir nicht auf die Straße. Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, ne, das, und deswegen meine ich, das muss man in Relation sehen. Wenn die natürlich wirklich unmöglich aussehen, wo man sagt, also ihr seht aus wie eine kleine Bordsteinschwalbe oder so. Oder könnt ihr euch mal duschen gehen? Ist das natürlich was anderes und hat nichts mit narzisstischen Hintergründen zu tun. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum viele erst viel später auf die Idee kommen, scheiße, irgendwie, ich habe das jetzt hier gerade mal in Relation und spreche mit anderen meiner Freunden und irgendwie meine Eltern sind irgendwie ganz anders drauf. Das kriegt man ja erst viel später mit. Man denkt ja, so läuft der Hase. Betroffene Kinder brauchen auf jeden Fall immer wieder Hilfe von außen für Reality-Checks. Das ist total wichtig.
Ja, das ist halt deine Realität dann. Und dann kriegst du es ja wahrscheinlich erst mit, wenn du halt mit Freunden redest oder wenn du mal bei anderen zu Hause bist oder später halt, wenn andere das mitbekommen und die dann sagen, sag mal, was ist denn mit deinen Eltern?
Ne? Ja, genau.
Und du denkst dir dann, hä, was denn? Das ist so.
Ja, und das zieht
Eltern.
Sich dann halt auch so durch. Die haben halt überhaupt nicht auf dem Schirm, was die eigenen Grenzen sind. Wenn die Kinder dann erwachsen sind, die Eltern sind viel zu sehr bei sich und viel zu sehr mit sich beschäftigt, um auch nur ansatzweise die Bedürfnisse der Kinder zu sehen. Die tauchen dann einfach unangemeldet bei den Kindern auf. Und wenn die Kinder dann sagen, ey Mama, ey Papa, bitte. Ach so, sind wir jetzt nicht mehr erwünscht. Gut, die letzten 19 Jahre konnten wir dich durchfüttern und jetzt muss ich mich bei meiner Tochter anmelden oder was? Oder zu sagen, Mama, Papa, könnt ihr mal bitte, könnt ihr zu mir kommen? Wir zu dir? Also entschuldige bitte mal, du hast zu uns zu kommen. Du hast uns zu besuchen. Also wo kommen wir denn dahin? Was glaubst du, was ich gemacht, was glaubst du, wie das bei meinen Eltern früher war? Die haben wir abgeholt. So. Also gar kein Sinn von Realität und Bedürfnisorientiertheit. Oder was ich auch mal erlebt habe, das war auch krass, da haben Eltern ihrer Tochter es gibt ja diesen Ansteckblumenstrauß, ne? Wenn man als Abi und Abschluss und so.
Ich werde so ein Armband, oder wie?
Ja, genau.
Ach so, ja, okay, ja.
Und meistens bringt das ja dann der mit oder die mit, die dann halt mitgeht. Und da war das so, dass die das selber besorgt haben, weil die das unter Kontrolle haben wollten, dass das Kind total perfekt aussieht.
Mhm.
Oder Verlobungsringe, die von den Eltern ausgesucht werden.
Och, oh Gott.
So, also so richtig cranke Sachen. Und die Kinder kriegen das selber dann nicht mit. Die kriegen das erst mit, wenn die halt in der Außenwirkung sind.
Was macht das denn mit mir als Kind? Also wenn ich das konstant erlebe in meiner Kindheit und in meinem jugendlichen Alter, ich meine, das muss ja was mit dir machen. Also entweder du wirst selber zum Narzissten, das haben wir ja eingangs gesagt, ne? Oder was kann da passieren?
Viel, leider viel. Und mit den Folgen habe ich ja dann häufig auch zu kämpfen. Also die haben einfach wahnsinnige Defizite im logischen Denken. Weil die Logik ist ja nicht logisch, sondern so wie die Eltern das immer gefärbt haben. Die haben Einschränkungen in der emotionalen, in der ethischen und sozialen Entwicklung. Die können, wie du schon gesagt hast, ebenso narzisstische Merkmale oder Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Die lernen überhaupt nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Die wissen gar nicht, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Ich habe doch mal von dem Mädchen erzählt, die sich nicht entscheiden konnte für gar nichts. Die konnte keine Entscheidungen in ihrem Leben fällen. Nichts. Ich bin mit der in den Bubble Tea gegangen und wir standen anderthalb fucking Stunden in diesem Laden, weil ich sie in Anführungszeichen dazu gezwungen habe, eine Entscheidung zu fällen. Die war fertig. Die hat geheult. Die hatte Angst, eine falsche Entscheidung beim Bubble Tea zu machen. Das können Folgen von narzisstischen Eltern sein.
Ja, die wurde ja alles abgenommen. Du hattest ja quasi gar keine eigene Entscheidungsmöglichkeit, sondern es wurde eh das gemacht, was die Eltern gesagt haben. Du hast das angezogen, was die Eltern gesagt haben. Du hast das Hobby gemacht, was die Eltern gesagt haben, was du machen sollst. Du hast dein ganzes Leben wurde bestimmt von dem, was deine Eltern machen. Und nicht nur das, dazu kommt ja noch, wahrscheinlich, wenn du dann eine eigene Entscheidung treffen wolltest. Nee, 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 nee. Was? Nein, das können wir doch so nicht machen. Wieso hast du ja, das genau. denn jetzt ausgesucht? Du nimmst auf jeden Fall das Pinke. Also wirklich das Blaue. Hast du einen Schatten? Auf gar keinen Fall. Und dann ist man
noch
so
nicht mal
verunsichert.
So. Noch nicht mal so, muss noch nicht mal so heftig sein. Bist du dir sicher, dass du diese Schuhe haben willst? Okay. Du musst dir damit rumlaufen.
Nee, hast recht.
Genau. Oder die Kinder, das erlebe ich, das ist für mich schon wahnsinnig anstrengend, weil die mich dann immer in Situationen bringen, dass ich für die entscheide. Das habe ich bei manchen Eltern auch. Das ist Wahnsinn. Also die irgendwann wird ja eine normale Entscheidung wird irgendwann im Laufe der Zeit gefällt, ob sie wollen oder ob sie es über sich ergehen lassen. Und dann gehen die ganz oft in so eine Schleife, es wird über sie entschieden. Zum Beispiel, möchtest du Erdbeereis oder Vanilleeis? Sowas ganz Banales. Und dann, wenn die sich natürlich, ich habe ja einen Zeitdruck, irgendwann ist der Termin vorbei. Und die können sich dann teilweise nicht entscheiden. So. Und dann merke ich dann manchmal erst, dass das ein Problem ist, auch bei kleinen Kindern. Was würdest du nehmen? Was würdest du empfehlen? Was würdest du denn nehmen? Und dann ist man natürlich ganz schnell dabei, als Helfer oder Helferin zu sagen, ach, ich mag eigentlich Bananeneis. Und da denkt man sich ja gar nichts bei. Ja, okay, ich nehme auch Bananeneis. Nehmen wir mit oder ohne Streusel? Also ich nehme mit Streusel. Du sagst ja nur das, was du willst. Und die Kinder zecken sich dann daran. Die bringen einen dann dazu, wieder Entscheidungen zu treffen, um es nicht machen zu müssen. Und haben halt wahnsinnige Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Die Kinder zeigen sich wahnsinnig angepasst und spielen halt oft so eine Rolle oder eine Maske. Die gucken immer, was wird jetzt gerade von mir erwartet und spulen das Programm dann ab. Es kann aber auch sein, dass sie die Manipulation nutzen, dass sie Aggression nutzen, um das zu bekommen, was sie wollen, dass sie Einschüchterung nutzen, um das zu bekommen, was sie wollen, dass sie ihre Eltern nachahmen, dass sie keine eigene Identität entwickeln können, weil sie sind ja der längere Arm von Mama, Papa oder beiden. Kaum Ablösung möglich. Es ist eine große Empfindung von Schuld und Scham. Das ist halt dieses, ich habe schon wieder falsch entschieden. Ja, Mama und Papa sind zu gut zu mir und ich bin ein undankbares Miststück oder so, ne? Die haben falsches Selbstbild. Und oft ist es so, dass auch Drogen- und Alkoholmissbrauch eine Rolle spielen, weil die natürlich dann versuchen, das Gedankenkarussell aufzuhalten. Das ist wieder eine Möglichkeit der Selbstmedikation. Essstörungen sind auch leider häufig Teil von solchen Systemen.
Ja, das ist ja interessant. Das hast du ja letztes Mal schon erzählt, dass Essstörungen auch generell eine Folge sind oder mit Narzissmus einhergehen.
Mhm.
Und dass das natürlich auch dann bei den Kindern so ist, dass ist ja nur logisch dann, ne? Dieser Selbstoptimierungsdrang, der damit einhergeht.
Und Kontrolle.
So krass aufs Äußere. Genau, ja. Und Kontrolle.
Also die können nichts in ihrem Leben kontrollieren, versuchen halt das zu kontrollieren, was sie können. Und das ist dann halt manchmal auch die Erziehungsweisen ihrer Eltern. Körpermodifikation ist auch eine Sache. Also den Körper umzumodellieren, ne? Ich rede jetzt von irgendwelchen Implantaten unter die Haut setzen oder ganz anders aussehen oder die Zunge zu spalten oder so, ne? Das ist halt auch Selbstoptimierung. Ja, das ist so das, was ich über narzisstische Elternteile sagen kann, ohne euch jetzt, also da, selbst da, Leute, man kann über alles, was wir reden, einfach 10 Folgen machen. Ich versuche es einfach so kompakt zu machen, dass es für euch informativ, aber nicht zu langweilig wird. Ich kann da, also über narzisstische Elternteile kann ich noch 10 Jahre drüber sprechen. Wahnsinn. Das ist, aber vor allen Dingen, ich finde noch nicht mal die Persönlichkeitsstörung an sich so furchtbar, sondern diese Merkmale.
Am Ende spielt es ja auch keine Rolle, ob deine Eltern jetzt wirklich Vollbild-Narzissten sind oder nicht, wenn sie halt diese Züge haben und sich das so ausdrückt. Das ist ja für deine Erfahrung, spielt das ja keine Rolle am Ende.
Ja, ja, absolut. Und für erwachsene Kinder ist es einfach wahnsinnig wichtig, aus dieser negativen Beziehung mit Eltern rauszukommen. Ich habe im Laufe der Zeit einige erwachsene Frauen erlebt, die unter auch narzisstischen Müttern gelitten haben und die selber Kinder haben und es nicht geschafft haben, sich davon zu distanzieren. Und bei einer ist davon echt auch die Ehe zerbrochen. weil die es nicht geschafft hat, irgendwann so fertig war und der Partner gesagt hat, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss jetzt hier gehen. Und da eine riesen Schlammschlacht entstanden ist, auch vor Gericht, weil der Partner nicht wollte, dass die Kinder da bei der Frau bleiben, weil die Großeltern da im Hintergrund sind. Also wahnsinniger Horror, 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 Horror. Deswegen ist es super wichtig, sich irgendwann von den Eltern zu emanzipieren. Und das geht leider bei Narzissmus nur mit externer Hilfe.
Anders kommst du da gar nicht raus.
Anders geht's gar nicht. Nein, weil man ja diese Brainwashing ja schon so lange erlebt hat und man merkt, viele Betroffene gehen zur Therapie irgendwann, weil sie ein Symptom erklären. Und irgendwann kommen die im Laufe der Therapie auf die Idee, ach, vielleicht liegt es auch an der Beziehung zu meinen Eltern. Und dann ist es super wichtig, eine gewisse Distanz, man muss ja da nicht komplett in den Abbruch gehen. Man kann ja auch erstmal versuchen, die Distanz,
ich wollte dich auch da,
eine klare Distanz, fragen, eine klare Regeln und den Fokus auf das eigene Leben zu haben.
Also wie schafft man den Umgang mit narzisstischen Eltern, weil ein Kontaktabbruch will ja niemand. Und es ist ja auch, also es ist ja schwierig dann diese Gratwanderung zwischen ja. Ich stehe für mich selbst ein und ich habe mein eigenes Leben und ich lasse mich nicht mehr von dir bestimmen. Aber Narzissten können damit ja nicht umgehen. Also die wollen das ja nicht, dass du dich emanzipierst so. Und wie schafft man es dann, dass man eine einigermaßen gute Beziehung zu den Eltern aufrechterhält, aber gleichzeitig sich abgrenzen?
Ja, das ist eben die Sache, ne? Also sucht euch bitte von außen immer wieder Leute, denen ihr vertraut, die euch Reality-Checks geben können. Wenn ihr ein Treffen mit euren Eltern hattet und ihr danach das Gefühl wieder habt, ihr seid die schlechtesten Kinder auf der Welt, dann sucht euch Reality-Checks. Das mache ich bei meinen Familien häufig. Und reflektiert das später. Erklärt euren Eltern nicht eure Gefühle und geht niemals in Rechtfertigungsposition, weil das macht keinen Sinn. Und mehr kann man eigentlich nicht tun. Das ist halt das Furchtbare, ne? Also wenn ihr schon merkt, dass irgendwie etwas nicht stimmt, dann habt ihr schon verdammt viel geschafft. Viele, die in dieser Dynamik sind, merken es halt gar nicht, ne? Über Jahrzehnte nicht. Wie denn auch? Die denken ja, so läuft das. Und auch manche, die es dann merken, die dann bei Freunden und Freundinnen sehen, irgendwie läuft das da anders, kriegen es ja dann trotzdem nicht hin, sich davon abzugrenzen, obwohl die dann merken, ich merke das und oh Gott, meine Eltern kommen und ich bin dann wieder so wahnsinnig, nicht ich. Dann ist es aber ja schon ein super Vorteil, dass die sehen können, okay, ich kann mir aber Räume schaffen, in denen ich bin und wo ich die Realität richtig sehe. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sagt, ich sehe das, was meine Eltern machen, ich komme aber nicht da raus. Und immer wenn ich die sehe, dann bin ich wieder in diesem Strudel drin und danach brauche ich Tage, um da wieder rauszukommen.
Also neben narzisstischen Eltern war natürlich auch der Number One Request, wie umgehen mit narzisstischen Partnern oder auch, wenn man es schon rausgeschafft hat aus der Beziehung, aber Kinder involviert sind. Das heißt, dieser Mensch wird für immer Teil deines Lebens bleiben.
Also zumindest so lange enger Teil deines Lebens, bis dass die Kinder halt groß sind, ne? Danach kann man sich ja weitestgehend versuchen, davon zu distanzieren, wenn die Kinder groß sind. Dann sieht man den halt dann nur noch zu Hochzeiten oder keine Ahnung was. Aber das ist wirklich ein ganz großes Thema auch bei mir in der Arbeit, weil viele einfach völlig überfordert damit sind. Und es ist echt Horror und wahnsinnig schwierig. Also ich kann nur, vor allen Dingen auch die Ratschläge, die ich gebe, sich daran dann auch zu halten, weil man ja selber auch emotional ist. Das ist halt doppelt schwer irgendwie. Und das weiß ich auch. Deswegen sage ich immer, wenn von 10 Situationen schon 4 gut klappen, mega. Dann ist es gut, dann kann man darauf aufbauen. Also eine ruhige Trennung von einem Narzissten oder einer Narzisstin ist fast aussichtslos. Man muss das, eine Trennung an sich, wahnsinnig gut planen. Plant das. Legt Geld beiseite. Guckt, dass ihr irgendwo unterkommen könnt. Plant alles, was ihr planen könnt. weil das ist der Rahmen, der euch Sicherheit gibt. Und das Problem ist ja, dass der Narzisst oder die Narzisstin auch in dieser Schwankung ist zu den Kindern. Der Narzisst will ja auch bei seinen Kindern immer im Mittelpunkt stehen. Und es gibt quasi diese Schwankung nur zwischen bester Dad ever oder beste Mom ever. Und die erziehen nicht, sondern machen alles, damit sie die Liebe ihrer Kinder bekommen und die Anerkennung und Wertschätzung und Bewunderung. Oder sie sehen, dass die Kinder nicht mehr ihrem Zwecke dienen und dann haben die keinen Bock auf die Kinder. Das ist halt total krass.
Ach krass, okay.
Und das ist ja eben das Schwierige auch für Kinder, das herauszufinden, weil wenn die dem Narzissten oder der Narzisstin für was dienen, dann sind die auf einmal die Besten und dann werden die überhäuft. Wenn aber nicht, dann ist es einfach, dann sind die einfach quasi nicht existent. Und das ist der Inbegriff für mich von toxisch, wenn wir wirklich mal darüber reden, was toxisch ist. Toxisch ist nicht, wenn jemand immer scheiße ist, dann kann man sich darauf einstellen. Toxisch ist, da ist jemand mal nett zu dir und dann auf einmal wieder nicht und du verstehst nicht, warum. Und du tust alles dafür, dass er wieder nett ist. Und ihr kommt in so eine Schleife einfach rein.
Und du als nicht-narzisstisches Elternteil musst das denn die ganze Zeit auffangen.
Ja. Und man, auch da ist ganz wichtig, geht in einen Reality-Check, erklärt euren Ex-Partnerin, eurer Ex-Partner nicht eure Gefühle und geht nicht in die Rechtfertigung. Keine Telefonate. Ich sag allen, wo ich wirklich auch überzeugt davon bin, dass da hohe narzisstische Merkmale sind, keine Telefonate. Lediglich per Mail oder SMS kommunizieren. Auch kein WhatsApp, wenn es geht. Mit Sprachnachrichten dann bombardiert werden, ne? Klare Grenzsetzung, ohne Abweichung. Und das ist nun mal das Schlimmste, was jetzt kommt und das Schwierigste, keine Emotionalität bei Kontakt. Weil aus Emotionalität zieht der Narzisst ja etwas. Und wenn man neutral bleibt und so tut, als würde es einem nicht tangieren, dann nimmst du ihm ganz viel. Lass dich auf gar keinen Fall, und das sage ich häufig ganz vielen, und ich verstehe nicht, warum viele Menschen dafür immer noch nicht zum Jugendamt gehen oder sich irgendwo Hilfe holen, weil viele haben totale Panik, dass der Narzisst denen die Kinder wegnimmt. Das ist ja gar nicht das, was er will. Also lasst euch nicht auf die Machtspielchen ein, lasst euch nicht erpressen, wie zum Beispiel, ja, wenn du mir das und das nicht gibst, dann nehme ich dir die Kinder weg oder ich schwärze dich beim Jugendamt an. Ja, macht mal. Macht mal. Also auch wenn euch einmal oder zweimal die Hand ausgerutscht ist bei euren Kindern, weil ihr wahnsinnig überfordert seid, kein Jugendamt der Welt wird euch deswegen die Kinder wegnehmen.
Ja, das sagst du ja immer, dass das eine der häufigsten Ängste ist, warum Leute nicht zum Jugendamt gehen und dass das aber gleichzeitig das allerletzte Mittel ist, die Kinder aus der Familie zu holen. Und dass die Leute, die halt Angst haben davor, dass das im allermeisten Fall absolut unbegründet ist.
Ja, hundertprozentig. Und das Geilste ist, wenn sie dann sagen, ja, aber der hat dann gesagt, der nimmt die Kinder zu sich. Ja, really? Er soll aber versuchen. 50-50-Modell.
Nach zwei Tagen stehen die Kinder mit gepackten Koffern wieder vor der Tür.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, sichi. So. Und das ist halt auch echt schwierig, weil das Jugendamt oft auch verdammt einen schweren Stand hat, muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Recht und Gerecht. Und die Väter oder die Mütter, die betroffen sind, die haben natürlich auch Anrecht auf Umgang mit ihren Kindern. Aber wenn es dann darum heißt, ja, ich würde auf jeden Fall die Kinder nehmen, ja, okay, ja, bitteschön, dann nimm sie mal. Und dann sagen viele Eltern, um Gottes Willen, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann auch nicht zulassen, dass der meine Kinder nimmt. Wie lange würde das denn gut gehen, wenn er nicht so weiter bedarfsorientiert rumlaufen kann? Der steht morgens auf und macht den Kindern das Essen? Ich denke nicht. Ja. Der fährt die zu den Hobbys? Ich denke nicht. Der lernt mit denen? Ich denke nicht. Ne, das ist so eine überbordende Angst und deswegen bitte holt euch bei Beratungsstellen, beim Jugendamt, holt euch Hilfe, lasst euch beraten, wie realistisch eure Angst wirklich ist, weil der spielt damit. Schwieriger ist es tatsächlich bei narzisstischen Frauen, die dieses überbordende Ich kümmere mich haben. Wo die Väter oft sagen, boah, das ist zu viel und ne, das ist halt eher diese Emotionalität, das ist verdammt schwierig, da kriegt man die Kinder, also da ist es schwierig vom Gericht zu argumentieren. Darum kann man nur gucken, dass man die Kinder extern stärkt.
Ja, das ist halt dann auch schwieriger festzumachen, warum das schädlich für die Kinder ist.
Ja.
Also wenn du als Vater vorm Gericht sitzt und sagst, ja, meine Frau kümmert sich zu sehr um die Kinder oder meine Ex-Frau und die liest den jeden Wunsch von den Lippen ab und das ist dann, in 10 Jahren ist das aber negativ, kann sich das auf die Entwicklung, sagt der Richter, okay. Ich hatte eben einen Fall, wo die Kinder nichts zu essen bekommen haben. Was wollen Sie mir jetzt hier erzählen?
Ja, genau. Also. Ja, ja, genau. Ja, das ist leider wirklich so. Ja. Ja. Also psychische Gewalt und emotionale Erpressung ist halt nicht evaluierbar.
Genau.
Ja?
Das ist schwierig festzumachen.
Und das ist,
ja.
Ja. Ja. Und deswegen ist es dann häufig so, dass ich dann komme als Erziehungsbeistandschaft und versuche, die Jugendlichen dann zu stärken. Das Ding ist, dass die Kinder dann manchmal ja auch Verständnis für den Aggressor haben und ihn imitieren. Also das heißt, die Betroffenen haben oftmals nicht nur das Problem, dass sie einen Terror vom Ex haben, sondern auch Terror von den Kindern, weil der Ex die ja dann mit da reinzieht. Mama ist eine Schlampe, die hat sich einen neuen zum Vögeln gesucht.
Oh Gott.
Ich wäre ja gerne bei euch geblieben. So, ne? Und Mama zerstört unsere Familie. Ich habe immer alles gegeben und ich liebe eure Mutter. So, und dann kannst du ja mal sehen, wie es zu Hause abgeht. Mama, wieso hast du unsere Familie zerstört? Der Papa liebt dich. Bitte geh zum Papa zurück. Weil die verstehen ja gar nicht, was ihre Mutter all die Jahre durchmachen musste. Das ist Horror. Und auch da bitte macht eure Stimme laut, holt euch Hilfe. Anders kriegt ihr das nicht hin. Weil man kann den Typen nur einnorden durch heftige Außenkontrolle und durch klare Grenzsetzung von mir aus auch vor Gericht. Und da ist es häufig so, dass der natürlich auch dem Jugendamt erzählt, meine Kinder wollen mich sehen, Schuld, ist die blöde Mutter, dass die Kinder mich nicht sehen wollen, ne? Und die Mutter manipuliert die und dann kommt die Mutter in die Rechtfertigungsposition. Also es ist auch häufig so, dass natürlich auch das Helfersystem versucht wird zu manipulieren. Sei es Jugendamt, sei es Helfer, sei es Beratungsstellen, sei es Paartherapeuten oder Therapeutinnen oder Familientherapeuten oder was auch immer. Die werden natürlich auch versucht zu manipulieren und die Narzissten versuchen dann, sich als Opfer darzustellen. Die erzählen dann die Geschichte, wie sie war, 1:1, nur dass sie die Opfer sind.
Hm.
Und das ist, deswegen ist es wichtig, zu sagen, melden macht frei, ich habe hier nichts zu verbergen. Also ich bin schon in manche Familiensysteme gekommen, da war die Mutter als, sie ist nicht kooperativ, sie ist manipulativ, sie manipuliert die Kinder und so weiter und so weiter. Und ich bin dann da reingekommen, um mal zu gucken, was los ist. Und das war nur eine Reaktion auf.
Mhm.
Die hat sich halt eingeschottet aus Angst vor ihm. Sie hat sich, der hat nicht mehr mit dem Jugendamt zusammengearbeitet, weil sie das Gefühl hatte, er hat auch die manipuliert und in der Hand. Ob es dann letztendlich so war, ne? Also das Jugendamt kann ja immer nur auf Sachen reagieren.
Mhm.
Deswegen sagen die irgendwann, wir wissen nicht mehr, ne, was wir glauben sollen. Bitte, Frau Kutsch, gehen Sie in die Familie und gucken Sie mal systemisch, was ist denn mit den Kindern? Sind die wirklich so gegen Papa? Sind die wirklich so für Mama? Ja. Oftmals werden die Mütter dann auch als psychisch krank abgestempelt oder nicht erziehungsfähig und das können die nur klären, indem sie sich nach außen wenden. So, ne? Also es ist total wichtig, wenn ihr Kontakt habt, dann vermeidet Konfrontation, achtet darauf, dass ihr immer in einer freundlichen Distanz bleibt. Spielt dieses Spiel, dass ihr denkt, aber im Hintergrund wisst ihr genau, was abgeht. So. Aber wenn die Kinder mit manipuliert werden, es gibt ganz tolle Selbsthilfegruppen, die kann ich nur wärmstens empfehlen, damit die Kinder halt auch so einen Reality-Check haben. Versteht seine Motive. Es geht immer um Macht und Missgunst. Immer. Also hinterfragt sie und sagt das auch den anderen. Ich glaube, es geht darum, darum. Und dann kann man auch besser agieren, ne? Und ich finde, die Übergänge, also es ist ja auch häufig so, dass die dann aufeinandertreffen, ne? Wenn die Kinder übergeben
ja.
werden. Da sage ich immer allen Betroffenen, macht den Kuss. Macht den Kuss. Kurz und simpel.
Hm.
Macht den Kuss. Hallo, schönen guten Tag, ja, danke, tschüss. Wenn er anfangen will, nein, nein, nein. Nehmt euch Leute mit für die Übergabe, ja, eine dritte Person. Macht das nicht alleine, macht das nicht im Haus, ja, macht das auf einer neutralen Ebene. Lasst ihn auf gar keinen Fall ins Haus, ja, auch wenn es nicht anders geht. Und gebt euch viel Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Euer komplettes neuronales System steht Kopf. Ihr müsst jetzt alles neu ordnen, was richtig und was falsch ist. Und er wird mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal euch antitschen können mit seinen Spielchen. Das ist normal. Das ist vollkommen normal. Ihr braucht da viel Zeit für, damit ihr wieder eine normale Realität hinkriegt. Lasst euch da Zeit, lasst euch nicht hetzen. Und auf keinen Fall mit ihm in irgendwelche Gespräche verwickeln. Das macht gar keinen Sinn.
Es gibt ja aber auch tausende Beziehungen, wo Kinder nicht involviert sind, wo jemand einfach so unglücklicherweise mit einem Narzissten zusammenkommt. Wie erkenne ich das erstens? Und zweitens, auch da, was mache ich dann?
Tja, wie viel Zeit hast du noch? Tja. Also das Ding ist ja, dass man es am Anfang gar nicht erkennt. Man erkennt es einfach nicht. Und das ist einfach etwas, was ich auch im Privaten schon ein paar Mal erlebt habe, wo bei mir die Alarmglocken anklingeln, aber wo ich verstehe, dass es bei der betroffenen Person nicht anklingelt. Weil am Anfang, habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, gibt es ein absolut krasses Lovebombing. Und das hat Methode. Ja. In dieser Phase des Lovebombings, was vor ein paar Wochen, aber bis auch zu ein paar Monaten oder ein Jahr gehen kann, das hat keine Begrenzung, erkennt der Narzisst intuitiv die Sehnsüchte des Partners, geht gezielt darauf ein und gibt so ganz viele Geschenke, ganz viele Komplimente, ganz viele Zuneigung ab dem ersten Kennenlernen. Und das ist bei den Betroffenen, da denken die, Jackpot, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Und das zieht sich und alle sagen, ja, warte mal ab, das geht nach ein paar Wochen weg. Aber nein, es geht nicht nach ein paar Wochen weg. Der ist absolut perfekt. Und alles geht auf einmal sehr schnell. Und die Personen sind wahnsinnig schockverliebt ineinander. Und es geht nur darum, dass die Glückshormone ausgeschüttet werden. Und diese Glückshormone machen uns leider wahnsinnig süchtig. Und von dieser Sucht profitiert der Narzisst dann langfristig, weil er setzt uns irgendwann dann auf Entzug. Und dann versucht man alles und dann hat er halt die Macht über uns, weil dann versuchen wir alles, um wieder in diesen Rausch zu kriegen, um wieder seine Liebe, seine Anerkennung, seine absolute ungeteilte Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann fängt die Manipulation an. Weil wenn man erstmal abhängig ist, dann gibt er dir dann irgendwann nur noch leichte Dosen. Und irgendwann ist es dann, dass er anfängt mit leicht manipulierenden Sachen wie, ah, du könntest auch mal ein bisschen mehr aus dir machen, ich gebe ja so viel. Also ich finde schon, du solltest einfach jeden Tag kochen. Ich meine, ich gehe ja dann auch für uns arbeiten. Die ziehen super schnell dann zusammen, die isolieren ihre Partner dann manchmal sogar, ne? Und die sind auf Wolke 180, die sind smart, die sind charismatisch, die kommen gut in den Freundeskreisen an. Und nein, Leute, nicht jeder, der sowas macht, ist gleich ein Narzisst, aber das ist so das Typische einfach. Deswegen kriegen es Menschen ja auch über einen langen Zeitraum nicht mit. Und dann kann es sein, dass man zur Gefahr läuft, ein Co-Narzisst zu werden. Und das sind Menschen, die Narzissten wahnsinnig bewundern und unterstützen und ihren eigenen Selbstwert daraus ziehen, dass die Narzissten Erfolg haben.
Okay.
Das heißt, der Narzisst zieht sich daraus, dass er bewundert wird und der andere bewundert nur den Narzissten. Das ist aber ja an sich schon schwierig, weil dann lebt man ja auch wieder nur für jemand anderen. Dann gibt es noch die Flying Monkeys. Mimi, hast du davon schon mal was gehört?
Nee. Die fliegenden Affen? Nee.
Nee. Ja, witzig. Also das ist tatsächlich, kommt das von den Zauberer von Oz. Da ist doch diese eine Zauberin und die hypnotisiert die Affen.
Hab ich nie geguckt. What? Ich weiß, ich bin selbst schockiert darüber. Muss ich unbedingt mal nachholen. Ich habe noch
definitiv
nie, also als Kind vielleicht mal, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Okay, ja, und das sind Figuren daraus, oder wie? Aus dem Film?
Genau, das sind Figuren daraus und die werden von der Zauberin oder von der Hexe da manipuliert, dass sie halt Sachen für die Hexe machen.
Ah, okay, okay.
Und daher kommt der Begriff. Und Flying Monkeys sind die Helfer der Narzissten für deren Rachefeldzüge.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, Personen, die sie manipuliert haben und die im Bann des Narzissten gefangen sind, sozusagen.
Genau, die werden nämlich auch hardcore manipuliert, damit sie der einen Person dabei helfen, das Opfer noch mehr fertig zu machen. Weil umso mehr Leute die fertig machen, desto besser. Und das können halt auch manchmal Helfersysteme sein, wenn man nicht aufpasst.
Oh Gott, oder die Kinder.
Also, ja, genau, die Kinder,
ach du Scheiße,
aber auch Helfer, so wie ich.
Mhm.
Ne? Und der Narzisst braucht sich dadurch nicht selber die Hände schmutzig zu machen, weil er hat dann ja eine blütenreine Weste. Aber der kriegt halt dazu Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kinder, die auszuspionieren. Die Mutter. Weil er sich selber als Opfer darstellt. Der erzählt, ne, habe ich ja eben gesagt, die Version, dass er das Opfer ist. Erzählt dann genauso, wie es ist, nur dass er das Opfer ist und bittet dann um Hilfe. Meine armen Kinder, bei dieser Person, bitte hilf mir, ich will doch nur meine Kinder zurück. Er zeigt sich verletzlich und aktiviert dadurch, dass den Gerechtigkeitssinn und den Empathiesinn von den Flying Monkeys. Und das ist mir super wichtig, dass ihr das wisst, weil glaubt mir, ich war auch schon mal ein Flying Monkey und hab dann später gedreckt, fuck, gut, dass ich da noch nicht so tief drin war. Mm. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass ihr aufpasst. Weil wenn ihr von euren Freunden, Familien, Kollegen nur die Schwarz-Weiß-Ansicht bekommt, nur Sachen bekommt, die ausschließlich ihn als Opfer darstellt, wenn ihr dann nachfragt und sagt, naja, aber weil zu einem Streit gehören halt immer zwei und zu einer Trennung nun mal auch, aber wenn man dann ein bisschen Kritik übt, dann merkt, da sind die überhaupt nicht in der Lage dazu, diese Anteile zu sehen, sondern nur diese eine Person ist schuld am Leid, ja, und die sind überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie selber kritisch hinzugucken. Und ihr könnt keine seiner Aussagen überprüfen. Das sind dann oft Aussagen, wo man denkt, ja, okay, glaube ich oder glaube ich nicht, kann ich nicht überprüfen. Seid bitte verdammt vorsichtig, dass ihr nicht auch ein Flying Monkey werdet.
Oh je. Yeah.
Und das sind halt oft, wie du selber auch schon gesagt hast, leider auch Kinder. Weil an sich sind Flying Monkeys eher Leute, die leichtgläubig sind, sehr hilfsbereit, die mögen vielleicht auch das Opfer in Anführungszeichen nicht und haben einen starken Drang für Gerechtigkeit. Und dann sitzt dann da ein Vater, der seine Kinder schon Ewigkeiten nicht gesehen hat und sagt, er würde ja alles für die Kinder tun und die Frau wäre ja die größte Hexe auf der Welt und weint und bittet dich als Helferin, als Einzige das System zu blicken und bitte den Kindern ihren Vater zurückzugeben. Hör mal, da geht bei mir ja alles an.
Ja, ja.
Da bin ich voll angeknipst.
Ja, ja.
So, und da muss man halt verdammt aufpassen. Ist das wirklich so? Oder wird man vielleicht ein Flying Monkey? Eine wichtige Sache, die also noch zu sagen ist, dass so Flying Monkeys oft bei Narzissten zu sehen sind, aber natürlich auch oft bei Leuten, die nicht narzisstisch sind. Wenn ihr das Gefühl habt, der hat mich zum Flying Monkey gemacht, muss das nicht heißen, dass die Person ein Narzisst ist. Schaut auf die Motivation, immer wieder. Schaut auf die Motivation. Eine wichtige Sache ist noch Gaslighting. Das ist auch wahnsinnig oft. Oh mein Gott, ich wurde gegaslightet und hier ist da Gaslighting und da ist Gaslighting und wupp.
Ist ja so ein neumodischer Begriff irgendwie, ne? Den gibt's so erst so seit 2-3 Jahren gefühlt.
Ja, aber seitdem wird er auch sehr inflationär wieder benutzt. Trotzdem finde ich gut, dass es endlich dafür einen Begriff gibt, weil ich habe das nur unter Manipulation immer gesagt, aber das ist halt um einiges mehr. Und das ist auch eine Methode, die nicht nur Narzissten machen und die ich auch häufig bei Eltern sehe. Da geht es um das bewusste und gezielte Manipulieren der Selbstwahrnehmung des anderen durch Lügen, Verdrehung und Unterstellung. Also die wollen die Selbstwahrnehmung zutiefst erschüttern, ja. Und Das machen die, weil die selber keine Verantwortung übernehmen wollen. Ich sag jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel. Wir beide treffen uns um 14 Uhr. Du sagst, 14 Uhr wäre mir recht. Ich sag, ja, okay, ich komme um 2:30. Du sagst, sag mal, läuft? Und ich sag, was kriege ich denn dafür, wenn du so eine blöde Uhrzeit aussagst? Das habe ich nur gemacht, um dir einen Gefallen zu tun. Jetzt habe ich mich schon so abgehetzt und das ist der Dank. Das ist Manipulation. Letztendlich fühlst du dich schlecht, obwohl wir beide was ausgemacht haben, fühlst du dich schlecht, weil du mich unter Druck gesetzt hast, augenscheinlich.
Ja.
Das ist gestern.
Oder der Klassiker, in einer Beziehung. Man spricht etwas an, was einen stört. Der andere rastet daraufhin aus und dann geht es darum, ist ja klar, dass du jetzt wieder Stress machen musst.
Ja.
Wir hatten so einen schönen Sonntag, jetzt hast du den ganzen Sonntag versaut, weil du hier wieder mit irgendeiner Scheiße ankommst.
Ja.
Andauernd musst du es immer versauen, obwohl du nur deine Bedürfnisse geäußert hast oder einfach dein gutes Recht ist, das zu sagen, was dich stört. So, kannst du bitte das nächste Mal die Tasse direkt in die Spülmaschine stellen? Ja, ist ja klar, dass du jetzt wieder was hier rummeckerst. Ich hatte bisher so einen entspannten Morgen, danke, jetzt ist mein Morgen versaut, Tasse toll hinbekommen. Oh, und ich habe so viele Freundinnen, die schon in solchen Situationen waren und sowas dann erzählen. Und du denkst dir so, du willst sie schütteln.
Mm.
Du willst sie schütteln und sagen, wow, was tust du? Warum tust du dir das an? Es ist so schlimm. Oh, und die regen sich dann ja auch drüber auf, aber es passiert ja dann nichts.
Genau.
Also die regen sich dann selber drüber auf und sagen, ja, nee, dann kann ich gar nichts mehr sagen, bla bla bla. Regen sich des Todes auf bei dir, aber die bleiben trotzdem mit dem zusammen. Und dann das nächste Mal, wenn du die dann nochmal drauf ansprichst, ja, ach, das war ja nur so eine Kleinigkeit.
Der war ja auch müde. Und genau, ist das halt, ne? Und wenn die das noch merken, ist es ja gut. Irgendwann merken die das halt dann nicht mehr und fühlen sich dann nur noch schlecht. Und das habe ich halt, wie gesagt, auch bei Eltern. Ne? Also es ist einmal dieses Leugnen von der Wahrheit. Ne? Also die Erinnerungen werden in Frage gestellt. Bist du wirklich sicher, dass ich das so gesagt habe? Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass ich das jemals so sagen würde. Wow, du unterstellst mir, dass ich das so sagen würde. Okay, danke. Alles klar. Und dann geht es auf einmal um was ganz anderes. Nämlich, dass man etwas unterstellt. Das ist nicht wahr. Du lügst. Ich schwöre auf alles, das habe ich niemals gesagt. Ja, dann ist man utjekalt. Was soll man dazu sagen? Nix. Dann wird die Schuld umgedreht. Das, was du eben nämlich gesagt hast, ist genau der Schuldumdreher. Sie sagt, wie sie sich fühlt, wenn er sie schlecht behandelt oder irgendetwas nicht gemacht hat. Und er sagt dann, wenn ich jedes Mal aufzählen würde, wenn du mich scheiße behandelst, wenn ich jedes Mal aufzählen würde, wie oft ich deine Haare da rausgeholt habe, darum geht es gerade gar nicht. Aber es geht dann letztendlich oft darum, was die andere Person falsch gemacht hat. Ablenkung ist sowas Ähnliches, ne? Es geht dann so, dass man dann auf ein ganz anderes, also Narzissten, wenn man denen sagt, das und das finde ich nicht gut, dann fangen die auf einmal an, über das Wetter zu reden, über ganz andere Sachen auf einmal. Und wenn man sich darauf aber nicht einlässt, dann ist das so, jetzt habe ich mehrfach versucht, uns einen schönen Sonntag zu machen. Jetzt willst du ihn ernsthaft kaputt machen? Du willst jetzt heute darüber reden und uns den kaputt machen? Alles klar, reden wir. Dann reden wir aber auch darüber, wie scheiße du das gemacht hast, dass du das gemacht hast und dass du das gemacht hast. Ich war immer so rücksichtsvoll und habe das nicht angesprochen. Aber du willst es ja jetzt machen. Alles klar.
Ach, es ist so frustrierend.
Und Betroffene, die das über Jahre durchmachen, sind natürlich nach einer Zeit zutiefst verunsichert, vertrauen ihrer eigenen Wahrnehmungen nicht mehr, fühlen sich unsicher und unfähig, Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt häufig ein aufbauender Prozess. Ne? Es sind erstmal kleinere Lügen und Verleumdungen. Hast du nicht gesagt, du kommst um 3? Nee, das musst du falsch verstanden haben. Ah, okay. Und irgendwann ist es nervt mich echt, dass du niemals dir merken kannst, wann ich nach Hause komme. Ich hätte niemals 3 Uhr sagen können. Okay, sorry. Und das wird natürlich immer weiter ausgebaut. Was für mich absolute fucking Red Flags sind, wo ihr selber merkt, ihr seid schon vielleicht jahrelang Opfer von Gaslighting, ist, wenn ich Menschen erlebe, die ständige Selbstzweifel haben aufgrund das, was andere Personen sagen, weil sie sich nicht selber trauen. Dass sie immer sagen, ich glaube, das war so, ich weiß es aber nicht nochmal genau, da muss ich den und den nochmal fragen. Die sind absolut unfähig, Entscheidungen zu treffen und nehmen in jedem Streit die Schuld auf sich. Ja, also es ist doch klar, der war jetzt müde, der arbeitet ja auch so hart für uns und die Familie. Da konnte ich dann nicht mit dem drüber reden, das konnte ich schon verstehen. Heiti! Klassiker ist auch, das bildest du dir nur ein. Du bildest dir ein, dass ich so und so auf der Party zu dir war. Das war nicht so, das bildest du dir nur ein.
Was willst du darauf sagen? Was sollst du darauf sagen? Also das ist ja, da bist du ungekalt, da kannst du nichts drauf entgegnen. Nee. Das ist so, ja.
Ja.
Okay.
Ja. Absolut. Hundertprozentig. Das ist halt das Problem, deswegen lauft. Ich finde es ja gut, wenn man an einer Beziehung arbeitet, aber wenn man jahrelang daran arbeitet und es immer noch zu solchen Situationen kommt, dann lauft.
Hat keinen Sinn.
Ich finde das auch in Ordnung, wenn man am Anfang solche Beziehungsstrukturen hat. Und dann halt darüber reden kann, zu sagen, pass mal auf, ich fühle mich so und so und wenn du das so und so machst, dann fühle ich mich so und so. Aber wenn die Person dann nicht auf euch eingeht, männlich wie weiblich, ist scheißegal, dann werdet ihr in so eine Spirale gehen.
Wenn es so System hat, ne? Wenn es so systematisch ist. Ich meine, jeder hatte mal einen ekligen Streit und ich habe auch schon mal gegaslightet und ich wurde auch schon gegaslightet. Ja. So. Das ist ja auch so ein Abwehrmechanismus, den man dann hat, wenn man dann in der Situation ist, dann so, hä? Wo man dann einfach nicht die Schuld auf sich nehmen will und nicht Verantwortung übernehmen will. Das ist ja auch menschlich, das macht jeder. Aber bei diesen Leuten hat das einfach System. Das ist systematisch, der macht das immer und immer wieder. Und wir sagen jetzt zwar die ganze Zeit immer, die Frau und der Mann, der Narzisst ist, aber es ist andersrum auch genau das Gleiche.
Ja, hundertprozentig.
Es gibt auch Frauen, die ihre Männer manipulieren, so. Und ihm dann da irgendwas vormachen und er dann total drin hängt und nicht rauskommt. Also das geht, ist in der anderen Richtung genau das Gleiche. Aber wenn es wirklich so systematisch ist und über Jahre ist und man sein eigenes Verhalten dadurch reguliert und sich anpasst und schaut, dass alles nur noch den Bedürfnissen des Partners irgendwie gerecht gemacht wird, das ist dann einfach problematisch. Das hat dann nichts mit normalen, wir arbeiten in unserer Beziehung zu tun oder wir sind noch in der Anfangsphase und müssen uns noch irgendwie zusammenraffen oder so, irgendwie,
ja,
wie wir mit Konflikten umgehen. Aber es ist einfach schwierig.
Also wenn einer da drunter leidet, wenn ich sage, ich leide da wirklich drunter, dass du das so machst und der andere geht nicht empathisch darauf ein und sagt, okay, scheiße, ja, es tut mir leid, es kann ja auch sein, es tut mir leid, ich merke es gar nicht. Lass uns bitte daran arbeiten, dass das nicht mehr passiert. Hey Leute, das ist das Beste, das hat nichts mit Red Flag zu tun, sondern da ist man in Kommunikation, in Beziehung und in Wertschätzung zueinander.
Ja, aber ich meine, wenn man verliebt ist, dann...
Ich finde es halt wahnsinnig spannend, weil dieses Love-Bombing davor halt steht, ne? Dass man wirklich versteht, dass man wirklich süchtig nach diesen Hormonen ist. Und dass die uns so überdosieren, dass wir da immer nur jahrelang noch sagen, aber das war doch so schön. Und dann gibt es wieder Phasen, wo er gut drauf ist, wo sie gut drauf ist und dann ist das wieder schön. Und eigentlich will man immer nur diese Hochphasen haben. Und das ist ja so schwer, dass es nicht immer scheiße ist. Es gibt immer noch tolle, du weißt gar nicht, wie viele Eltern ich höre, die sagen, ja, aber der ist ja nicht immer scheiße. Ja, aber es gibt doch auch gute Momente und gute Tage und gute Phasen.
Wo ich dann sag, wenn du den Satz sagst, dann ist schon vorbei.
Ja, aber also, das Ding ist ja, das ist ja auch richtig. Uns wird ja auch suggeriert und ich bin auch dafür, kämpft für Beziehungen, gebt nicht so leicht auf, ne? Aber wenn halt über einen langen Zeitraum die negativen Sachen überwiegen, haben die positiven Sachen halt auch nicht mehr so einen Wert. Wenn ich sage, okay, wie lange geht das denn schon? Ja, seit einem Jahr. Mhm. Wie viele gute Phasen hatten Sie seit einem Jahr? 2. Okay. Ist genauso wie, ne, der Schläger, der nur alle 3 Monate schlägt, ist trotzdem ein Schläger.
Ja, Leute, das war heute mal wieder ein bisschen längere Folge, aber wir hatten ja auch viel zu besprechen und ich fand es irgendwie interessant, weil wir ja heute wirklich gar keine Theorie oder sowas mehr gemacht haben, sondern es ging jetzt ja wirklich um ganz spezielle, ganz spezifische Beispiele, viele, viele Beispiele von zwischenmenschlichen Beziehungen mit Narzissten oder wo Narzissten involviert sind. Also ich hoffe, ihr konntet euch da einiges rausziehen, wenn ihr in so einer Situation steckt, vielleicht euch den ein oder anderen Tipp abholen, oder jetzt doch den Mut gefunden, sich bei einer Beratungsstelle zu melden. It's not a shame, das sagen wir immer. Meldet euch, meldet euch, meldet euch.
ja, vor allen Dingen,
ja,
alleine geht's
oder,
nicht.
Oder vielleicht...
Es geht alleine nicht. Das
genau,
ist halt so
alleine
der Punkt.
Geht's nicht. Genau, oder vielleicht ja, habt ihr auch jetzt einfach die Situation von anderen besser verstehen können, wenn ihr im Umfeld Leute habt, die mit Narzissten zu tun haben. Also wie auch immer, ich glaube, es war sehr umfangreich und sehr spannend. Wir hoffen natürlich, dass ihr das auch so gesehen habt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tschüssikowski.